I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Der Filmpodcast, bei dem wir gemeinsam einen Film schauen und darüber sprechen. Der Audiokommentar von heute geht über Basic Instinct von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1992. Und wir schauen heute die DVD und Markus hat Basic Instinct vorgeschlagen. Hallo Markus, ja, erzähl doch mal, warum wir heute Basic Instinct schauen.
Ja, ich wollte sowieso mal einen Film von Verhoeven anschauen, der ja mit Robocop oder Total Recall schon auch ganz andere gute Filme gedreht hat. Aber ich muss gestehen, dass mir der hier, obwohl er ja eigentlich eher ungewöhnlich ist für Verhoevens Werk, am besten gefällt von seinen Filmen. Da eben kein Science-Fiction-Film oder so ist, sondern eben so ein ganz einfacher klassischer Thriller oder Krimi, könnte man ja sogar schon fast sagen. Mhm. Und das generell auch ein Genre ist, was wir bisher gar nicht so häufig hatten.
Ne? Das stimmt, ja.
Also wir hatten Vertigo hatten wir und vielleicht noch Opera, wenn man den dazu zählen möchte. Aber so einen klassischen Krimi mit Polizisten als Hauptfigur bei der Ermittlung hatten wir eigentlich so gar nicht sogar.
Das stimmt. Und wenn man jetzt den Begriff Erotik-Thriller benutzen möchte als Genrebezeichnung, ist das auch quasi unser erster.
Genau. Das ist nämlich auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil ja Basic Instinct dann 92, 93 so ein Stück weit auch das Genre mindestens wiederbelebt hat und es dann ja jede Menge Epigonen dann in den so bis Mitte der 90er dann auch gab, ne? Body of Evidence oder Sliver, wo dann Sharon Stone ja selber auch nochmal mitgespielt hat, etc. Ja, im Prinzip sind das schon die beiden oder die drei wichtigsten Sachen. Es ist ein hochinteressanter Thriller, der auch viel, finde ich, spielt mit der Erwartungshaltung auch von uns Zuschauern. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, ich habe im Moment noch nicht so die Begeisterung für den Film.
Okay.
Ich verstehe aber diesen ganzen geschichtlichen Kontext, den man da ja auch vielleicht mit berücksichtigen soll, also wie der Film überhaupt entstehen konnte und entstanden ist. Aber ich bin natürlich auch gespannt, wie wir jetzt beim gemeinsamen Schauen da vielleicht noch das ein oder andere entdecken, was mir vielleicht noch ein bisschen mehr auch Bewunderung für dieses Werk, sag ich mal, entstehen lässt.
Ich werde es versuchen.
Ja, okay, das ist gut.
Vielleicht noch als Hinweis, du hast ja schon gesagt, wir sehen die DVD und wir sehen die internationale Fassung. Also in den USA gab es eine eigene Kinofassung, die war R-rated und für Video und für den internationalen Markt hat man dann die NC-17-Fassung herausgebracht. Das liegt einfach nur daran, dass Verhoeven in seinem Vertrag hatte, dass der Film R-rated sein darf. Mhm. Und er das auch machen wollte, während hingegen die MPAA am liebsten eigentlich den Film als NC-17 gehabt hätte, um zu zeigen, dass auch ein Nicht-Porno-Film solche Freigaben kriegen kann.
Klar, ja.
Und deswegen musste man für die US-Kinofassung eben das Ding als R-rated entsprechend rausbringen und für den internationalen Markt hat man dann die NC-17-Fassung genommen.
Genau, das heißt, wenn man eine deutsche DVD hat sozusagen, dann ist das die richtige Version.
Genau, ich denke mir, also ich weiß gar
müsste
nicht,
ob, so sein.
Also ich schätze mal, wenn überhaupt, dann wird es vielleicht auf irgendwelchen Bonus-Dingern mal sowas sein. Geben mit der US-Kinofassung. Ansonsten schätze ich mal, wird jede Version diese Fassung sein.
Ja, sehr gut. Ich würde auch fast vorschlagen, weil wir ja auch wieder einen relativ langen Film vor uns haben, dass wir direkt einsteigen. Und vorab noch kurz zwei Hinweise. Das erste, unseren Podcast könnt ihr jetzt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Alle Infos dazu gibt's unter dem Link in der Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Ja, und das zweite, zum Anfang des Films, wir sind direkt im Hauptfilm, also nicht beim Logo, was auf der DVD noch kommt.
Also wir sind beim TriStar-Logo jetzt, nicht beim Dolby-Logo oder was da auch.
Genau, richtig.
Genau. Ja.
Gut, wenn du magst, kann ich einzählen.
Ja, mach das bitte.
Genau, wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden und wir zählen runter und auf los geht es los. 3, 2, 1, los.
Und da kommt das TriStar-Pferd auch schon eingeritten. Ist natürlich auch so ein Logo, das man jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr wirklich sieht oder wahrnimmt zumindest.
Stimmt.
Ich weiß ja, gar nicht, also sind die nicht von Columbia übernommen worden mal?
Oh, das kann sein. Aber ich muss auch sagen, mir fällt auch gerade kein anderer Film ein, wo das kommt. Also ich habe es nicht präsent.
Okay, Carolco hat man auch ab und an mal gehört bei solchen 80er-Sachen. Gut, der ist jetzt frühe 90er. Ja. Ja, wir fangen an mit diesem Vorspann, der ja ganz interessant gestaltet ist, wie ich finde.
Ja, ich habe da auch direkt eine Assoziation. Also für mich ist das so ein bisschen so ein James-Bond-Vorspann.
Mhm.
Ne, also kunstvoll, ja. Effektvoll mit diesen, ich sag mal, Dreiecken sind das ja.
Nackte Frauen, Silhouetten genau. Haben wir ja. Auch. Fehlt eigentlich nur noch der Song.
Stimmt, genau, richtig.
Aber da passt.
Und jetzt kommen die Namen.
Und der Titel. Aber ich finde, da passt aber schön diese düstere, leicht mysteriöse Musik drüber.
Ja, ich muss sagen, die Musik, also in dem Film, ist schon auch lobenswert, weil sie ist, gerade jetzt, wenn wir hier im Vorspann sind, ich habe so das Gefühl, ich kann noch nicht einschätzen, was für ein Genre von Film das ist. Mhm. Also es ist sehr, sehr mystisch. Ich meine, wir haben natürlich schon so eine Vorstellung, dadurch, dass wir dieses Bild haben mit diesen Silhouetten, die man auch wirklich nur schwer erkennt. Mhm. Und wir haben Streichermusik und es ist noch wirklich sehr, sehr schwierig zu verstehen, was da eigentlich
passiert.
Auf uns zukommt. Ja.
Es gibt noch andere Assoziationen mit diesen Formen. Und zwar zum einen haben wir ja mehrere Picasso-Werke im Film.
Ja.
Also kubistische Werke und auch das hier wirkt ja wie eine kubistische Reduktion der Szene, die wir sehen. Und auch gibt es Leute, die da schon eine Anspielung an die Eiswürfel sehen, die mit dem Eispickel aus dem Block geschlagen werden. Ist, denke ich, sicherlich nicht ganz unrealistisch, dass da solche Assoziationen mitspielen.
Ja.
Und auch schön.
Und natürlich auch die Dreiecksform, ne?
Genau, wie die jetzt überblendet in eben die Decke hier und das ganze Interieur dieses Schlafzimmers.
Also, das muss ich auch sagen, mir sind hin und wieder in einem Film sehr, sehr schöne Einstellungen aufgefallen. Wie zum Beispiel gerade das, dieses Spiel mit diesem Deckenspiegel und dann diesem Schwenk. Man ist erst total orientierungslos.
Genau. Dass wir überhaupt jetzt erst die Decke sehen und den Spiegel und dann jetzt erst ins eigentliche Geschehen herunterfahren.
Genau, und wer weiß, ist das jetzt überhaupt das Geschehen, was wir oben in der Spiegelung hatten oder nicht? Ne? Das könnte ja auch eine Frage sein.
Ja. So, das ist übrigens tatsächlich Sharon Stone gewesen. Das ist kein Body-Double oder so, das ist tatsächlich Sharon Stone gewesen, die diese Szene spielt.
Okay, und soll sie denn schon Catherine sein? Oder?
Das wird bewusst, das haben sie bewusst nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, das ist Sharon Stone, die Szene gedreht
okay,
hat.
Okay, sie spielt die Szene, aber genau.
Aber, ob es Catherine Tremell ist, naheliegend ist es ja, wenn man das Ende sich anschaut, würde ich sagen. Aber es wird halt nie explizit gesagt. Ne?
Ja. So, wir sehen, wie ich sag jetzt mal Sharon Stone, weil wir nicht wissen, welche Figur das sein soll, ihr Opfer fesselt.
Genau.
Und eigentlich ist es auch die Musik, die es jetzt unheimlich macht.
Genau, normalerweise wäre das jetzt einfach nur eine klassische Erotik-Szene. Und da sehen wir, wie sie den Eispickel hervorholt und zusticht. Und das ist eine ziemlich harte Szene, ne? Wenn du siehst, wie der Pickel da in den Schädel reingeht.
Das stimmt.
Und so ein heftiger Schnitt jetzt auch. Und das war übrigens auch sehr erinnerungswürdige Szene für den Schauspieler, weil Sharon Stone hat nämlich viel zu hart eingestochen teilweise und durch die Brustattrappe und durch die Blutbeutel hindurch tatsächlich auch seine echte Brust getroffen.
Boah,
der hat Narben davon.
Pickel?
Ja, offenkundig, ja.
So, wir kommen in das Haus.
Das fast aussieht wie ein Museum, ne?
Ja, irgendwie, oder so Großwildjäger oder so. Und da haben wir schon den ersten Picasso.
Genau. Das sind übrigens alles echte Picasso-Motive.
Ja, aber keine echten.
Das sind keine echten Picassos, ne? Ja, ja. Aber es sind echte Motive, sind auch Kopien. das war erlaubt worden von den Erben unter einer Bedingung, dass die Formate geändert werden, damit keine Fälschungen aus dem in den Kunstmarkt einkommen können. Aber es sind echte Kopien von, also das sind auch keine Drucke oder so, es sind wirklich gemalte Bilder.
So, wir sind im Tatort und auch hier, wir sehen die blutüberströmte Leiche immer noch gefesselt am Bett.
Ja gut, ist ja die Crime Scene Investigation, die Spurensicherung ist ja noch nicht fertig, offenkundig. Auch eine schöne Einführung eigentlich von Michael Douglas' Figur, wie er hier jetzt einen Fehler macht und ihn alle blöd erstmal angucken. Und später, ich finde ja, die Figur wird ganz subtil eingeführt. Später haben wir das ja auch noch mal, wenn er sagt, nicht schon wieder irgendwelche, diesmal keine Fehler. Finde ich ganz interessant, dass so subtile Hinweise geben, dass Nick offenkundig nicht der allerbeste Cop im Moment ist. Weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist.
Also mir ist direkt aufgefallen, dass ich finde, dass unfassbar viele Leute da am Tatort rumlaufen. Und jetzt haben wir ja auch erfahren, dass, sag ich mal, die Dienstaufsicht auch vor Ort ist.
Genau, und dass es offenkundig irgendwelche Beziehungen zum Bürgermeister zu geben scheint.
Ja.
Was, wenn man ja ehrlich ist, für die eigentliche Filmhandlung relativ bedeutungslos ist. Da hatten wir es diesmal keine Fehler.
Ja, das ist auch die erste richtige Drohung von der Dienstaufsicht an Detective Nick. Wir haben eben auch das Kokain gesehen. Ich glaube, auch das einzige Mal im Film, dass wir das Kokain sehen, ne?
Ich glaube, ja. Ja, der Termin, wissen wir auch noch nicht so wirklich, was das eigentlich bedeuten soll. Erfahren wir ja später, dass er zur Psychologin soll. Aber wird auch schon sehr schön eingeführt, ne? Auch jetzt eine schöne
Stadtansicht,
genau. Und da, genau, da ärgert sich Verhoeven wohl bis heute, dass er da niemanden platziert hat, der sich sonnt oben auf der Decke. Dass also sie halt, Roxy, dass sie sich da sonnt oder so.
Ja. Okay. Wir spielen ja oft, also wir sind ja auch in San Francisco.
Genau.
Und es soll ja auch in San Francisco spielen, ne? Also es ist ja.
Es wird auf jeden Fall nie was Gegenteiliges gesagt. Und man sieht, und man sieht viel zu viele eindeutige Landmarks, als dass man das ignorieren könnte.
Ja. So, Nick und Gus sind jetzt im Haus angekommen, die Haushälterin hat sie reingelassen und wir sehen den nächsten Picasso.
Genau. Und ihrer ist größer.
Eigentlich auch irgendwie interessant, ne, diese Beobachtung. Ihrer ist größer.
Naja.
Ist auch schon so eine.
Ist überhaupt interessant, wie reich Catherine Tremell eigentlich ist. Wenn du überlegst, sie kann sich so ein Haus leisten, sie kann sich das andere Haus leisten.
Ja. Ja.
Und auch interessant, ne? Wenn man den Film das erste Mal sieht, ist man ja völlig überrascht, dass es nicht Catherine Tremell ist. Auch wenn sie nicht aus, und das ist ja auch ganz interessant, weil ja Sharon Stone damals jetzt nicht der Superstar war.
Nee, ist ja mit dem Film erst zum Superstar geworden.
Genau, genau, kann man schon so sagen.
Ist ja aufgefallen, das ist jetzt mal so eine Frage, Roxy kommt ja jetzt gerade die Treppe runter und fragt, ob die beiden Bullen von der Sitte sind.
Ja.
Gab es damals die Sitte noch?
Gibt es die nicht heute noch in den USA?
Ach so, oh, da bin ich jetzt echt überfragt. Weil
Prostitution ist ja bis heute in den meisten Staaten illegal.
Ja, okay, ja, da bin
ich überfragt. Ich glaube, Sitte ist in den USA auch oft, zumindest das, was ich aus anderen Romanen auch mal gelesen habe, das sind dann oft auch Polizistinnen, die quasi Lockvögel sind als Prostituierte und dann Freier eben dann verhaften.
Okay, verstehe. Aber die Nachfrage soll uns natürlich schon thematisch auch weiter in die Richtung bringen, weil erstmal, wir haben das Gefühl, Roxy weiß doch relativ viel. Die war ja nicht überrascht.
Ja, es ist ja, wobei ja auch offen bleibt bis zum Ende, was das eigentlich genau bedeutet, sind sie von der Sitte, weil, dass sie sich irgendwie prostituieren würde oder so, erfahren wir jetzt auch nicht.
Ja. Oder? So, wir sind in dem zweiten Anwesen und direkt zwei Sportwagen parken vor der Tür.
Auch sehr interessant, ja. Aber es ist eben, soweit wir...
Das spielt ja noch eine Rolle, ne?
Ja, vor allen Dingen, es ist, soweit wir wissen, nur eine Person da. Das ist ja nochmal das Interessante.
Naja.
Also das zeigt ja erst recht, sie hat zwei Sportwagen in ihrem Zweithaus am Strand.
Mit auch sehr guter Lage, wie wir jetzt sehen.
Ja.
Das ist natürlich auch so eine Einführung von Catherine. Sie sitzt auf ihrem, ja, was ist das, Terrasse.
Ja.
Mit Meerblick. Zum Meer hin. Ja.
Und hat die schon erwartet? Gut, das kann man durchaus noch nachvollziehen, dass Roxy sie vielleicht angerufen hat. In der Zeit, in der die beiden dann dahin gefahren sind. Ne?
Ja.
Aber es zeigt schon, dass sie relativ viel Macht sich selber nimmt und versucht auch immer, die Situation an sich zu reißen.
Ich finde auch, ich glaube, dass ein zentrales Thema des Films Macht ist eigentlich.
Ja, Macht und Dominanz, würde ich sagen.
Ja, ja.
Ne, und Catherine sieht ja relativ schnell, dass Nick eben jemand ist, über den man Dominanz ausüben kann, weil er eben eine gewisse Schwäche hat, weil er angeschlagen ist, weil er Drogen nimmt oder Drogen nahm, Alkoholiker scheinbar war und eben auch natürlich das Problem mit dieser Schießerei hatte.
Hm.
Und deswegen sehr anfällig ist.
Was mir hier bei dieser Szene gerade auffällt, ist, dass die, glaube ich, vom Licht her sehr, sehr schwer zu drehen gewesen sein muss. Mhm. Also weil wir hier diesen Shot wirklich entgegen das Licht haben und wir sehen auch hier diese starke Reflexion hinter Catherine und auch man sieht richtig, wie der Aufheller von unten leuchtet. Wir sehen ja auch diese zwei Punkte in ihren Augen. Mhm. Das muss sehr anstrengend gewesen sein, in diesem Licht zu spielen.
Aber es lohnt sich, ne? Ist eine super Beleuchtung in der Szene.
Ja, es lohnt sich.
Und es hat auch so, es gibt dem Ganzen auch so was Mystisches schon, ne?
Ja, ich meine, es ist ja, guck dir das mal an, ist ja eine Traumgegend mit dem Ausblick und so.
Genau,
und
ja,
der
genau.
Wind weht
ja, mystisch oder traumhaft vielleicht sogar, im wahrsten Sinne dann des Wortes.
Ja, auf der Sonnenseite des Lebens, ne?
Ja. So herausgerückt. Generell finde ich, ja, hat der Film eine ganze Menge Elemente, die sind so ein bisschen herausgerückt aus der Realität. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Szene oder was. Ich weiß nicht, ob dir das jemals aufgefallen ist während des Schauens, aber oder ist dir was aufgefallen, was eigentlich bei der Polizeiarbeit und bei so einer Ermittlung ganz logisch gemacht worden wäre, auch schon Anfang der 90er, was überhaupt nicht vorkommt in diesem Film?
Fingerabdrücke nehmen?
Die
haben ja keine gefunden. Nee, ich weiß gerade nicht. Und hier sehen wir gerade die Golden Gate Bridge.
DNA.
Ach, okay, das wird gar nicht. Stimmt, das ist eigentlich.
Spielt überhaupt keine Rolle in diesem Film. Obwohl es zu der Zeit durchaus schon weitestgehend etabliert war seit einigen Jahren.
Ja. Wir lernen Dr. Beth kennen.
Genau, die letzte Hauptfigur.
Und ich finde, da müssen wir mal drauf achten, dieses Lamellenlicht, nenne ich jetzt mal, das taucht in dem Film relativ häufig auf.
Mhm.
Also jetzt bei Dr. Beth im Büro haben wir auch dieses Licht von außen, was durch die Lamellen in das Büro reinscheint und wir haben diese Schatten. Mhm. Und das kommt immer wieder mal.
Ja, okay, müssen wir mal drauf gucken. Aber ich glaube generell, Beleuchtung ist gar kein unwichtiges Thema in diesem Film. Das hatten wir jetzt schon öfter. Und das spielt ja später auch noch mal eine Rolle.
Nur ich habe selbst noch gar keine Kodierung oder irgendwas gefunden. Also deswegen, ich überlege, ob vielleicht dieses Lamellenlicht irgendwie irgendeine Art von Gefahr anzeigen soll oder so. Aber das kann ich noch nicht sicher sagen.
Okay. Ja, ist ja auch eine sehr interessante Beziehung, die beiden haben, ne? Also der Patient sozusagen, der mit seiner Therapeutin ins Bett gegangen ist.
Ja, also absolutes No-Go. Und dann ja auch noch eine Therapeutin.
Und sie ja dann noch einen Bericht über ihn schreiben soll, über Amtsfähigkeit quasi.
Genau, richtig. Das sind ja auch noch Arbeitskollegen, ne? Also das kommt ja auch noch mal hinzu. Ja. Und wir haben jetzt Nick auch mal ein bisschen kennengelernt noch weiter, also dass er scheinbar in der Vergangenheit Probleme hatte mit
Drogen und Alkohol.
Ja, Und er ist eigentlich gerade auf dem Weg der Besserung, so, ne? Also hat man fast.
Genau,
er hat
aufgehört zu saufen. Seit drei Monaten oder was war's?
Genau, raucht auch nicht mehr.
Genau. Und das klassische Großraumbüro aus Polizeifilmen.
Ja, man muss auch sagen, Gus ist etwas so dieses amerikanischer Cop-Stereotyp untersetzt, ne?
Ja, jetzt hatten wir es gerade einmal mit den Fingerabdrücken, dass keine am Eispickel sind.
Ja. Aber du weißt was, das ist ein guter Hinweis mit der DNA. Das ist wirklich erstaunlich, weil eigentlich bei dem Thema.
Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass das Opfer und eine der Hauptverdächtigen Prominente sind und es Beziehungen zum Bürgermeister gibt. Aber wie gesagt, das Thema taucht überhaupt nicht auf im Film. Das existiert gar nicht in dieser Filmrealität.
Mhm. Das ist richtig. Seltsam. Hier wieder die Lamellen im Hintergrund. Mhm. Also hier ist es im Licht nicht ganz so stark zu sehen. Aber da hinten auch etwas schief. Also.
Ja, es scheint aber an den Akten zu liegen, oder? Die da schon sich auf der Fensterbank stapeln. Ja.
Und auch ein großes Team, finde ich, ne?
Ja. Na gut, die beiden, im Prinzip Nick und Gus sind die beiden ermittelnden Detectives. Dann der eine wird ja von der Spurensicherung sein, ne, der da das vorhin vorgelesen hat mit dem Schal. Der hier.
Ja.
Dann der eine ist ja der Lieutenant und der eine ist ja von der Internen und ich weiß gar nicht, was mit dem Afroamerikaner ist, was der eigentlich für eine Rolle hat. Der taucht ja später noch einmal auf.
Stimmt.
Aber vielleicht vielleicht ist der auch irgendwas noch von der Spusi oder so.
Ja. Und wir sind bei Nick das erste Mal zu Hause.
Genau. Und er liest den Roman von Catherine mit dem Namen Love Hurts, in dem der Mord beschrieben wird. Und Love Hurts ist übrigens auch der Arbeitstitel des Drehbuchs gewesen.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt nicht,
ob das...
Ja, sag du.
Das Buch als Thema haben, wie sieht es denn mit den Vorlagen aus zu diesem Drehbuch oder dem
So wie ich das gelesen habe, ist das eine Erfindung von Esther Haas direkt. Also es ist eine eigene Story für den Film. Es ist keine Adaption von irgendwas. Was ich noch sagen wollte, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der ursprüngliche Titel auf dieses fiktive Buch rekurrieren soll oder ob das jetzt quasi nochmal so eine Reminiszenz an den ursprünglichen Titel war, dass man dieses Buch dann da nochmal so benennt.
Mhm.
Ja, und wir hören jetzt von einem Profiler eine Einordnung des Täters oder der Täterin, besser gesagt.
Also im Prinzip hat er zwei Theorien, ne?
Genau. Entweder,
die in Frage kommen.
Genau, entweder ein Trittbrettfahrer, der möglicherweise auch direkt Catherine Tremell damit schaden will, oder sie selber ist es und hat das alles minutiös geplant.
Mhm.
Aber es kommt ja dann auch heraus, in beiden Fällen läuft es eigentlich auf selber hinaus, es ist ein unglaublich gefährlicher, geistig gestörter Täter oder Täterin.
Mhm.
Ja, und es ist auch interessant, ne, wie sie schon die Verteidigungsstrategie vorwegnehmen. Die auch tatsächlich die naheliegendste Strategie wäre, das zu behaupten, wenn man es gewesen wäre.
Ja. Jetzt sieht man schon gleich die Reaktion von Nick, was er überhaupt von diesem ganzen Psychozeug hält. Ne? Also er ist ja nicht so der Fan davon.
Tja, Gus ist durchaus ähnlich dabei, aber wenigstens bringt das auf den Punkt.
Ja, genau. Vielleicht nochmal die Warnung, wir spoilern ja immer in unserem Podcast, also wir setzen quasi voraus, dass man den Film kennt oder zumindest sich nicht etwas kaputt machen lassen will, weil es ist ja erstaunlich, dass Dr. Beth auch ja mit an dem Tisch saß.
Ja, sie ist ja eigentlich scheinbar die Profilerin und hat ja den Kollegen zugezogen, weil der damit mehr Erfahrung hat mit dem Bereich, um den es da geht. Das hat sie, sagt sie ja am Anfang. Dass sie den dazu gezogen hat.
Ganz kurz hier auch im Fahrstuhl nochmal das Licht, diesmal mit gepunkteten Löchern von oben.
Genau, so eine Art Raster. Wayne Knight übrigens, der hier ja den Staatsanwalt spielt über den Vertreter der Staatsanwaltschaft ist insofern ganz interessant, weil da gibt es eine Erzählung, dass Steven Spielberg, als er den Film gesehen hat, sofort gewusst hat, den will ich haben für Dennis Nedry in Jurassic Park, der ist ja ein Jahr später entstanden und soll dann wohl wirklich den Abspann durchgeguckt haben, bis er den Namen gefunden hat von dem Schauspieler.
Das ist gut. Stimmt. Ja, aber der hat so eine gewisse Ausstrahlung, ne? So ein bisschen
sowas leicht schmieriges auch.
Ja, genau. Und hier sieht man nochmal schön, wie toll blau das Wasser ist, ne? Also das ist ja wirklich, dieses Haus steht echt.
Ja, das ist auch so ein bisschen außerhalb von einer anderen, interessanten, ne? Das liegt auch so ein bisschen gefühlt außerhalb der Zeit, weil es ja auch schon etwas älterer Stil ist. Hier sehen wir ja auch schon, Türen könnten auch mal wieder ein bisschen neu gestrichen werden. Da und hier fragt sie, verhaften Sie mich, wenn Sie es unbedingt drauf anlegen. Ne, also das hatten wir ja vorher schon mal, dieses Ding, möchten Sie mit aufs Präsidium kommen? Nee, möchte ich nicht. Und jetzt hat sie ja scheinbar keine andere Wahl. Zumindest lässt sie das den anderen glauben, dass sie keine Wahl hat. Aber natürlich ist es alles, was sie jetzt macht, ist von ihrer Wahl. Und jetzt ist schon das erste Element, womit Nick verunsichert wird durch sie, indem er merkt, dass sie sich offenkundig etwas auf ihn eingeschossen hat. Durch die alte Zeitung.
Und hier haben wir auch schon die erste Provokation. Also natürlich ist das alles nur Zufall, ne? Und
er ist es ja schließlich, der sie beobachtet, ne? In
genau,
dem Fall
richtig.
Jetzt auch noch. So, und das Kleid ist wahrscheinlich mit dem Haar, mit der Frisur zusammen, denke ich mal, auch eine Erinnerung auch an Vertigo, ne? Kim Novak hat ja auch da in einigen Szenen einen sehr ähnlichen Look. Spielt ja auch dann in San Francisco. Und Verhoeven hat auch gesagt, er wollte unbedingt auf so ein Hommage an Hitchcock mit unterbringen in diesem Film.
Hier diese Geste gerade. Catherine sitzt da hinten im Wagen und hat gerade Nick auf die Schulter gepackt. Das war ja schon, es hatte ja schon so eine gewisse, ich sag mal, Übergriffigkeit.
Ja, ja.
Weil eigentlich ist das gar nicht notwendig, in der Situation ihn anzufassen. Weil ich meine, sie muss ja nur sagen, möchten Sie eine Zigarette? Aber sie fasst ihn an. Ja, und jetzt reicht es ihm, ne? Sogar das Etui rüber.
Jetzt, und obwohl er ihr ja schon gesagt hat, er raucht nicht mehr. Ja, also sie
provoziert. Sie provoziert in einer Tour.
Ja, sie bohrt vor allen Dingen in diese wunden Punkte hinein und guckt, wie weit sie bohren kann. Das ist, glaube ich, fast eher das Ding. Übrigens auch sehr vorbildlich von den Polizisten, beide nicht angeschnallt.
Ja, andere Zeiten, ne?
Ja.
Aber stimmt, ja, wirklich, beide nicht
angeschnallt. Also vor allen Dingen auch dadurch, dass gerade bei dem Sicherheitsgurt fällt das auch so auf, wenn der eine Teil da so weit oben hängt.
Ja, vor allem auch, wenn man mal überlegt, wo die da langfahren, ne? Das ist ja irgendwie auch nicht unbedingt so eine tolle Straße ist es, ne? Aber
ja, gefährlich auch. Aber ja, genau, gefährlich. Es kommt ja später auch nochmal vor, dann, wie gefährlich das sein kann. Auch interessant jetzt diese Musik hier.
Ja.
Und auch ein sehr interessanter Verhörraum, wie ich finde.
Muss ich auch sagen. Ich habe nicht an Verhörraum gedacht, sondern irgendwie eher so nach Labor.
Ja, aber ich glaube, es soll das schon sein, weil wenn du da siehst, hinten da diese Nummern.
Und wir haben auch wieder dieses Licht, ne? Also auch wieder dieses Licht mit diesen Gittern von oben.
Genau, jetzt aber auch Licht von unten teilweise, ne?
Ja, und alles eher so im Bläulichen gehalten.
Genau.
Und man muss auch sagen, was hier sehr auffällig ist, sehr ungewöhnlich, man lässt sozusagen eine Frau irgendwie, was sind das, 5 Männer oder was?
Sind es nicht sogar 6 oder 7?
Oder ja, richtig, also das ist ein unglaubliches Ungleichgewicht. Aber die Frage ist, wer ist die starke Person in dem Raum?
Und das ist eindeutig sie, weil sie dominiert ihr eigenes Verhör.
Genau.
Ne? Jetzt ja schon, mit der Zigarette. Ne? Keiner.
Und sie hat ja auch auf den Anwalt verzichtet. Ja,
ja, das sowieso, ja. Ne? Und keiner widerspricht.
Das stimmt. Und ja, jetzt beginnt die Befragung.
Ist auch ganz interessant, ne? Dass wir gerade 6 Leute in einem Bild gesehen haben und das Bild wirkt überhaupt nicht vollgestopft. Und da hat Jan de Bont auch mit dem Format, musste er Verhoeven richtig überreden, dieses Format zu nehmen für den Film, weil das besser wirken würde für seine Ideen.
Wollte der nicht dieses Format, oder?
Er wollte ein anderes Format haben.
Okay.
Aber Jan de Bont hat ihn dann überredet zu sagen, komm, nimm doch das hier. Das ist besser. Und dann hat er doch auf seinen Kameramann vertraut.
Ja. Und was auch auffällig ist, dass Catherine eigentlich überhaupt, die hat nichts zu verbergen. Ne? Die spielt ganz offen, sagt alles, was war, so ungefähr.
Ja, das hat sie ja wirklich nachher nicht in dieser Szene, was zu verbergen. Das sehen wir ja auch noch.
Ja, genau, aber wir wissen es ja nicht.
Nee, ich meine, wir sehen das ja auch gleich noch mit dem Beine übereinander.
Genau, liegen. Richtig. Sie hat jetzt eben schon ihre Jacke ausgezogen, sodass man die Schultern sieht.
Das war jetzt auch ein relativ komischer Shot, wenn man ehrlich ist, mit Wayne Knight so in der Nahaufnahme.
Ja, es wirkt ein bisschen gepoltert. Ja. Das war jetzt so ein Moment von Kreuzverhör, ne? Die Männer versuchen sozusagen wieder die Oberhand zu gewinnen.
Ja.
Hauen aber ein sie Argument freut eigentlich, dass raus. Es. Genau, sie freut sich, dass es funktioniert, also was sie vorhat.
Vor allen Dingen auch interessant, dass alle sagen, das Buch verschafft ihnen ein Alibi, was ja schon vom Wortsinn her eigentlich nicht passt, weil ein Alibi ist ja eigentlich was anderes. Das Buch verschafft ihr höchstens eine Verteidigungsstrategie. So, und jetzt, ja, die Szene, bei der wahrscheinlich damals eine Menge Videorekorder die Pausentaste ausgeleiert ist, schätze ich. Und gut sein, ja. Das Ganze basiert übrigens auf einer Erinnerung von Verhoeven aus seiner eigenen Jugend, dass das bei einer Studentenparty eine Studentin auch ihm gegenüber gemacht haben soll.
Ah, okay, ja.
Um ihn zu verunsichern. Auch schön, wie sie jetzt mit dem Feuerzeug spielt.
Ja, das ist wirklich das Spiel mit dem Feuer, ne? Also, das ist interessant.
Und zu der Szene gibt es auch durchaus unterschiedliche Erzählungen von Verhoeven und von Sharon Stone. Wer da welche Idee hatte, dass sie ohne Unterhose da sitzt und wer da was zeigen wollte und so weiter und so fort. Also da scheint Sharon Stone nicht, zumindest nicht im ersten Moment, zufrieden gewesen sein mit der Schnittfassung.
Okay, ja. Ich meine, ist das nicht auch eine der Szenen, die, sag ich mal, so mit das Skandalöse aus der Zeit damals irgendwie mit verantwortet haben?
Ja, wobei ich glaube sogar, dass die richtigen Sexszenen noch extremer waren damals. Also ich glaube, waren das große Problem.
Also ich muss sagen, was mir halt bei dem Film generell auffällt, ist, dass der eigentlich, also aus heutiger Sicht, echt, also harmlos ist im Vergleich, sag ich mal, was zum Beispiel auch europäische Regisseure, also gut, Verhoeven ist ja Holländer, aber was, sag ich mal, europäische Filme angeht.
Ja gut, das sind aber auch andere Freigabekriterien. Ne?
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ja,
also da müsste man mit heutigen US-Filmen schon vergleichen, finde ich. Das ist
aber es ist ja auch ein Thriller, das muss man auch dazu sagen. Ja.
Das ist kein
Es ist kein
Erotikfilm.
Oder Erotikfilm so. in dem Sinne, ja.
So, und jetzt macht sie den Lügendetektor-Test von ihr aus sogar. Ne? Sie hat ihn ja selber vorgeschlagen.
Und auch interessant, dass wir eigentlich gar nicht dabei sind.
Ja, aber trotzdem weiß sie, dass sie beobachtet wird. Und guckt jetzt ja auch in die Kamera.
Ja.
So, und auch schön, Nick sagt ja jetzt, dass er gehört hat, dass er auch schon dabei war, wenn Leute den Lügendetektor überlistet haben. Und später erfahren wir ja auch, dass er selber am Lügendetektor hing.
Ja.
Da, ich kenne Typen, die es geschafft haben.
Richtig, unter anderem mich selbst, ne?
Ja, das ist eben das, was später dann implizit mitschwingt in diesem Satz.
Ja.
Auch schön, jetzt haben wir ja mal keinen, das hat man ja gerade eben schon gesehen, jetzt haben wir ja keinen Sonnenschein mehr, sondern tatsächlich eine Regenszene, eine richtige.
Ja, und jetzt auch der Schnitt ist super. Jetzt hier gleich ins Auto. War hier noch gar nicht der Schnitt. Habe ich mich falsch erinnert. Das war der, genau. Ja. Also genau. Das war ja eine richtige Flutwelle, ne?
Ja. Genau.
Um ins Auto reinzuschneiden. Der Scheibenwischer ist auch auf Vollgas eingestellt. Und auch wieder hier haben wir das Licht von außen. Und wieder die Schatten im Gesicht, in den Gesichtern.
Und diese ganzen farbigen Blinklichter, die da, glaube ich, von, ist das eine Baustelle, von der Baustelle kommen, ne? Ja, schön auch, wie sie das jetzt sagt. Wir sind beide unschuldig und damit schon sich mit ihm verknüpft. Ne? Was für ihn natürlich eine totale Provokation ist, weil er ja davon ausgeht, dass sie die Mörderin ist.
Ist das eigentlich ein realistischer Regen oder für San Francisco?
Die sind Foggy City oder sowas. Also da gibt's viel Nebel. Also ich glaube, da, das kann schon mal so richtig, ich weiß nicht, ob es so extrem regelmäßig ist, aber.
Aber hier gerade auf den Gesichtern, ganz kurz, man sieht, es sieht ja aus wie Blutkörperchen, ja, ne?
Auch die sehr so schön, übers, diese Reflexion.
Die sozusagen, ne, weißt du, so dieses von wegen pulsierende Leben und auch die Frage nach Biologie und Fortpflanzung, Evolution.
So, und da siehst du mal, wie viel Wasser das eigentlich ist, was hier durchkommt.
Catherine rennt zurück in ihr Haus und
Nick rennt in die Bar.
Kommt in die Bar, genau. Und war auch im Regen, wie man sieht.
Ja, schön beobachten. Ist ja nicht in jedem Film so.
Nein, man kann auch plötzlich wieder trocken sein. Apropos trocken sein, Nick bricht jetzt seinen Alkoholverzicht.
Genau. Gus will auch schon gleich einreden auf ihn. Aber ganz interessant ist, dass jetzt innerhalb der letzten Stunden, sind ja für die Charaktere vergangen, Nick sich komplett abgetrennt hat von den anderen Polizisten. Ne? Mhm. Er ist ja schon der Erste vor dem Verhör, der sagt, dass sie keinen Anwalt mitbringen wird. Er ist derjenige, der ständig von ihr angesprochen wird. Er ist derjenige, der sie alleine weggebracht hat. Er ist jetzt derjenige, der nass ist. Die anderen sind ja trocken. Alle gucken ihn böse an.
Und er ist auch der Einzige, der nicht an den Lügendetektor-Test glaubt. Ja.
Genau. Oder zumindest der Einzige, der noch glaubt, dass es eine Chance gibt, sie zu verhaften. Und wir sehen jetzt ja auch, dass er so langsam anfängt, von ihr besessen zu sein. Ne? Er fragt ja schon, wie sind die Eltern gestorben? Was gibt's noch für Bücher? Wie ist ihr anderer Typ gestorben?
Also im Prinzip hat Catherine angefangen, Nick zu isolieren. Das ist ja auch irgendwie so Teil dieses Machtspielchens.
Wobei isoliert ein Stück weit war er ja vorher schon.
Natürlich,
durch die Aktion. Aber jetzt, er beschleunigt das jetzt. Und sie ist in seinem Verstand. Das sagen ihm ja die Figuren teilweise auch mehrfach.
Ja. Und es scheint auch so eine, ja, also Polizistenkneipe zu sein. Weil die Sitte, nicht die Sitte, die Dienstaufsicht ist da. Und Dr. Beth ist auch eben reingekommen.
Aber vielleicht ist es ja direkt beim Revier irgendwo.
Ne? Ja, das kann sein, ja. Und vor allem auch, er wird Revolverheld genannt.
Genau, das haben wir ja später auch. Und jetzt, jetzt tickt er einmal aus.
Aber auch ja, der.
Er nimmt sie auch überhaupt nicht ernst, ne?
Von der Dienstaufsicht, ja, genau, ja.
War übrigens Jean Triplehorns Filmdebüt, der Film. Die war vorher nur am Theater. Das hat auch einige Probleme verursacht, wohl bei den Dreharbeiten, weil sie es gewohnt war, halt auf der Bühne immer rumzurennen. Und das natürlich beim Film vor der Kamera nicht so gemacht werden kann. Also da mussten sie wohl einiges erstmal immer mal wieder neu abbrechen, weil sie dann scheinbar zu weit aus dem Bild raus war.
Ja. So, hat er ein Herz. Nick hat ein Herz und er geht mit Dr. Beth nach Hause. Nee, oder sind die bei ihr oder bei ihm? Doch, bei Nick sind sie, ne? Das ist
eine gute Frage, ne?
Ich glaube, sie sind bei Nick. Das sah so aus wie bei ihm auch vorhin.
Ja, okay. Ja, ja, doch, ich glaube, ja. Ja, jetzt haben wir eine Erotikszene wieder, die durchaus kritisiert wurde.
Ja.
Damals. Und zwar aus mehrerlei Hinsicht sogar.
Ja, weil es eigentlich, also er handelt ja gegen ihren Willen gleich.
Genau, das einmal. Es ist, also, ne, wir haben hier durchaus mit der Frage, ist das auch eine Vergewaltigung?
Ja.
Und auch, wir sind ja im Jahr 1992, wurde auch kritisiert, dass er offenkundig das Ganze ohne Kondom macht. Ne? Also wir sind
so,
immer noch auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie.
Ja.
Was übrigens auch ein Grund war, interessanterweise, hat Michael Douglas gesagt, dass er den Film überhaupt gemacht hat, weil er Angst hatte, dass solche Erotik-Szenen durch HIV und AIDS aussterben würden.
Also deswegen wollte er den auch schnell machen, sozusagen, den Film?
Nee, deswegen wollte er ihn machen, um dagegen zu wirken.
Ah, okay, ja. Ganz interessant auch, dass wir durchs Fenster da hinten in dem Nachbarhaus eine Party oder sowas beobachten, ne?
Ja, also es ist auch nicht unbeobachtet, genau.
Richtig.
Jetzt haben wir wieder die Musik, glaube ich, vom ersten Mord, oder?
Das kann sein. Und jetzt hat auch Beth aufgehört, sich sozusagen zu wehren.
Mhm.
Und Nick kommt auch schnell zum Ende.
Hat schon was sehr Animalisches, was er jetzt...
Ja, genau, ja. Also sozusagen die Basic Instincts,
genau,
die da geweckt werden. Und jetzt sagt es Beth auch, dass irgendwas anders war. Party,
ja, fragt ihn ja erstmal. Jetzt fragt sie ihn ja erstmal nach Catherine, was ja auch interessant ist, denn wir... Ja, genau, jetzt erfahren wir ja kurzzeitig, dass sie sich kennen.
Mhm.
Es ist auch interessant, dass sie es scheinbar nicht für nötig hält, dass sie die Verdächtige kennt, das mal vor dem Verhör zu erwähnen.
Ja, und vor allem auch, dass sie immer nur so stückchenweise damit rauskommt, weil jetzt sagt sie ja nur, dass sie kennt und später erfährt sie erst, dass sie was mit ihr hatte.
Ja.
Ist auch schön, diese Frage, also die haben den Ausdruck, also in der Übersetzung, ne, die haben Liebe gemacht und Beth sagt halt einfach so, ja, das war keine Liebe.
Mhm. Ja.
Und ich meine, das ist ja auch so mit das Thema, ne? Also ob es nun um die Instinkte geht oder ob es um
Beziehung geht. Ich glaube doch, dass es, ich bin mir nicht sicher, aber war es nicht vielleicht doch ihre Wohnung?
Ach so,
weil sie sagt, wo Zigaretten sind und er soll sie mitnehmen, wenn er
verschwindet. Ja, stimmt. Das kann auch ihre Wohnung gewesen sein.
Ja, jetzt sagt Gus ja auch. Ne? Bist auf ihrer Couch gelandet.
Und das ist ja doppeldeutig natürlich gemeint.
So, und jetzt erfahren wir, dass ein ehemaliger Professor von Catherine genauso umgebracht wurde wie der Rockstar am Anfang. Was sie natürlich schon wieder als Verdächtige wahrscheinlicher erscheinen lässt, was sie ja dann abwirkt mit der Begründung, ja, da habe ich dir offenbar unterbewusst die Inspiration für das Buch her.
Ja. Mhm. Auch schön, die Wanne mit Eiswasser. Also.
Ja. Die ja mehrfach für ihn funktionieren würde, ne?
Ja. So, jetzt kriegt aber, das ist interessant, dass Nick den Auftrag kriegt, an Catherine dran zu bleiben.
Ja.
Und er scheint auch darüber eigentlich erfreut zu sein, ne?
Ja gut, klar, er kann was machen, ne?
Ja.
Und er kann sogar, er macht ja eigentlich das Interessanteste, ne? Er verfolgt die Hauptverdächtige des Mordfalls.
Ja, und ich meine, er kommt ja jetzt auch auf interessante Sachen, ne?
Ja, das auch.
So hier diese Autofahrgeschichte, also wie die Autos da so hintereinander herfahren, das sieht schon sehr arrangiert aus, muss ich sagen.
Ja, das hat was von der Kolonne. Ne?
Ja, also das muss ich sagen, das gefällt mir filmisch überhaupt nicht gut. Die Fahrstunts hingegen schon.
Hat Michael Douglas übrigens größtenteils selber gemacht.
Ach, okay, ja.
Der war ja sogar auch Rennfahrer mal,
was
dann mit der Schauspielkarriere richtig durchging. Und ist natürlich auch lustig, wenn man bedenkt, dass ja einer seiner größten Erfolge zu Beginn die Serie Straßen von San Francisco war, wo er ja auch ein Polizist war in San Francisco.
Auch war hier auch die Manöver, so wie sie gedreht sind, muss ich sagen, es ist schon stark, weil gerade dieses dichte aneinander vorbeifahren, das ist schon packend gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Kommt natürlich auch mit der Musik dann dazu.
Ja, klar, klar. Und natürlich auch die Einstellung.
Kamera, die ja
dicht über dem Boden ist.
Unterhalb der Stoßstange zu sitzen scheint manchmal.
Ja. Aber auch da, da denkt man, okay, das geht schief.
Ja. Tut's ja auch fast.
Ja.
Bin mir auch nicht sicher, ob es funktioniert hätte, wenn der Wagen ABS gehabt hätte.
Ja.
Weil, hast du es gesehen? Die Räder haben ja wirklich blockiert.
Die haben blockiert, aber das muss in so einer Verfolgungsjagd. Aber sie hat sich abgehängt, Catherine, und Nick sucht jetzt, oder hält Ausschau nach dem Wagen, ob er hier irgendwo steht in der Gegend.
Und entdeckt ihn.
Ja.
Was mich zu der Frage führt, wollte sie ihn wirklich abhängen oder wollte sie nur mit ihm spielen oder gucken, wie lange er an ihr dran bleibt?
Klar, oder vielleicht fährt sie ja immer so und hat das gar nicht wahrgenommen, aber ich glaube, man nimmt das schon wahr. Mhm. Aber keine Ahnung, das wissen wir ja alles nicht, ne? Das ist natürlich, genau. Aber das ist ja auch Teil des Spiels, mit dem der Film sich mit dem Zuschauer drauf einlässt.
Genau. So, jetzt erfahren wir ja später, wo wir überhaupt sind, ne? Bei Hazel Dopkins.
Mhm.
Und wer das eigentlich ist.
Die wohnt übrigens auch gegenüber einer Kirche, oder?
Mhm.
Ich denke mal, es ist eine Kirche, ne? Das könnte natürlich auch irgendwie.
Ist davon auszugehen, ja.
Ja.
26 Albion Road.
Ja.
Ja. Doch, sah sehr nach einer Kirche aus. Oder ist es die Disco, die wir später nochmal sehen?
Ach so, ja. Stimmt, das kann sein. Ja, und Nick hat relativ lange ausgeharrt, ne? Also es ist jetzt Abend mittlerweile. Er sitzt immer noch in seinem Auto.
Ja gut, ist ja auch sein Job, ne?
Ja.
Sie zu beschatten.
Und Catherine...
Interessant, auch ihr Look ist jetzt vollkommen anders mit dem Hosenanzug und so.
Ja. Und Nick setzt sich wieder hinten dran.
Genau. Wirft erstmal einen Blick auf die Frau.
Die ja eigentlich hier so erstmal völlig unscheinbar auch aussieht, ne? Also,
ja.
Sieht auch, ich hab, mein erster Eindruck ist so dieses, sie hat ihre Mutter besucht oder so. Also, ne? So ein bisschen.
Ja, ja, ja. So, jetzt versucht sie wieder auszuscheren.
Genau, die Straßen sind noch nass, die Ampel springt auf rot.
Sie zieht noch schnell durch und er kann nichts machen.
Steht quer vor der roten Ampel. Fährt aber zu ihr nach Hause, wo der Wagen natürlich schon steht.
Ja gut, vielleicht wollte er ja nur gucken, ob sie wirklich nach Hause gefahren ist. Ja.
Jetzt alles im bläulichen Licht, das Haus, und man sieht auch irgendwie, dass so Wasser spiegelt.
Ja, es wird der Pool sein. Ne?
Genau.
Den haben wir ja vorhin auch schon gesehen.
Richtig, und es dampft sogar. Ne?
Ja, habe ich ja gesagt, ne? Ist ja, das ist... berühmt ja San Francisco für den Nebel, der da entsteht, aus der Bucht heraus. Ja. So, und jetzt sehen wir, wie sie sich auszieht.
Das zweite Mal übrigens, ne, wie Nick sie beobachtet beim Ausziehen.
Ja. Man fragt sich, worüber denkt sie eigentlich jetzt gerade nach?
Oder es war auch so ein Moment wie, als ob sie wüsste, dass sie beobachtet wird. Und,
ja, kann auch, ja.
Ne, und sozusagen
sich überlegt,
diesen Moment noch
ist das
abwarten.
Noch. Ja.
Nick recherchiert erstmal nach der Hazel.
Ja, interessant auch, wie das hier dargestellt wird filmisch, wie er da den Computer durchsucht.
Ja, ich frage mich auch so, wie waren die Systeme wirklich?
Ja. Ist übrigens ein Filmfehler hier mit St. Quentin. Weil das war zu der Zeit überhaupt kein ein reines Männergefängnis.
Ah, okay, noch
und hatte gar keinen Frauentrakt. So, Gus kommt jetzt auch nochmal her.
Und Gus ist auch so einer, der so einfach auch so ausgefallen redet, ne?
Ja, so der hat halt ein freches Mundwerk.
Genau, ja.
Aber nicht in der Form, wie es Nick hat. Der hat das ja auch. Nur Nick hat immer das freche Mundwerk, jemandem auf Füße zu treten.
Ja, ja. Ich glaub, Gus ist das eher so, der macht das so unter seinen Kollegen oder etwas vorsichtiger, ne?
Und das ist halt übrigens ganz interessant hier, wenn Gus sagt, er erinnert sich noch an den Fall. Das ist nämlich noch ein Fragment von einer alten Drehbuchfassung, wo Gus so über 60 kurz vor der Pensionierung ist.
Okay. Ne? Also da, ja.
Das,
ja.
Also da gibt es natürlich mehr Sinn, wenn er das so sagt. So wirkt das irgendwie, als wäre Nick halt einfach irgendwann nach San Francisco gezogen.
Ja.
Und das scheint man irgendwie im Zuge der Umbearbeitung immer vergessen zu haben, rauszunehmen oder umzuschreiben, so ein bisschen. Schöne alte Faxgerät.
Und es ist so ein bisschen auch dieses Catherine Will, dass Nick sieht, wie sie arbeitet und wie sie recherchiert.
Ganz klar. Hier haben wir auch wieder diese, so eine Art Lamellen, ne?
Hier haben wir wieder so auch ein bisschen das Poollicht, ne? Irgendwie von unten. Ja, genau, da spiegelt
oder
es wieder das Wasser. Oder hatten wir sogar einen Lensflare gerade einmal so quer rüber, ne? In der horizontalen, hat man ganz kurz gesehen. Und das, ganz wichtig, das Eis.
Ja, das ist ohnehin ja auch nochmal so eine Sache, die sehr anachronistisch ist, ne? Normalerweise Anfang der 90er hätte ja niemand mehr sich in Amerika so einen großen Eisblock geholt. Und Nick sagt das ja sogar, ne? Was haben sie gegen Eiswürfel? Also das ist
Ja, es hat natürlich auch eher sowas, ne, sowas Raues, sowas auch eher in diese animalische Richtung gehende, ne? Also anstatt das
ja, schön halt ordentlich. Genau, und auch was aus der Zeit gefallen ist.
Ja, ne? Genau.
Was auch wieder Catherine bewegt sich so ein bisschen außerhalb der Systeme, möchte man fast sagen. Ne? Nicht nur eben außerhalb von konventionellen Moralsystemen, außerhalb des Gesetzes und eben auch scheinbar außerhalb der Machtstrukturen und auch gefühlt schon fast außerhalb der Zeit.
Ja. Ja, jetzt reden sie ja auch darüber, ne? Also es ging ja jetzt gerade auch um Gegenwart und Vergangenheit. Also aus der Zeit gefallen ist hier sogar auch in den Dialogen mit Thema.
Ja, also natürlich auf eine andere Weise.
Ja, ja, klar.
Jetzt gerade,
aber es passt gut.
Jetzt sagt sie gerade, dass Hazel ihre Freundin ist und quasi Vorgabe für, Recherche für einen neuen Roman ist. Und jetzt nennt sie ihn auch Revolverheld.
Das hat man auch schön vorher schon in ihrem Gesichtsausdruck gesehen. Also muss ich sagen, das war gut gespielt, weil das war so, so wie in Horrorfilmen, wenn eine Person kurz vor der Verwandlung ist zum absoluten Bösen, ne? Da hat man eben gerade auch in ihrem Gesichtsausdruck gesehen, so kurz bevor sie diesen Revolverheld benutzt hat, den Namen, den Begriff, dass man so auch diese Vorahnung hatte. In ihrem Gesicht hat man das gesehen.
Ist ganz interessant, dass du sagst, dass das sehr gut gespielt ist, weil Sharon Stone hatte ganz große Probleme mit dieser Rolle und mit diesem Film, weil sie echt Probleme hatte, wohl eine Rolle zu spielen, die jemanden umbringt. Und die hat richtig, richtig schon fast Zusammenbrüche gehabt und war kurz davor, auch die Schauspielerei aufzugeben wohl. Und Verhoeven hat ja dann immer zugeredet und hat es dann geschafft, dass sie den Film durchgezogen hat und auch die Karriere durchgezogen hat.
Aber vielleicht war gerade dieser innere Widerspruch auch das, was ihre Rolle dann so erfolgreich gemacht hat, weil sie kann ist ja nicht sein, die Mörderin, ne? Aber sie muss sie irgendwie spielen und diese Spannung, die man auch in sich trägt, die hat sie natürlich auch mit rübergebracht.
Ja, kann man schon so sagen. Ist insofern natürlich auch interessant, wenn man bedenkt, dass sie erst die 14. Person war, die die Rolle dann angeboten bekommen hat. Da waren ganz andere Namen im Vorfeld belegt.
So, Roxy kommt dazu. Und
wir sehen das erste Mal auch so richtig, dass die was miteinander haben, ne?
Und
wir haben jetzt schon so eine Eifersuchtsszene, ne?
Ja, genau, sie provoziert weiter.
Aber sie provoziert ja letzten Endes beide. Übrigens, Verhoeven wollte eigentlich gerne auch eine richtige Erotikszene mit den beiden haben. Und Esther Haas wollte das nicht reinschreiben in sein Drehbuch. Mhm. Und dann hat man letzten Endes, und dann wollte es Verhoeven selber machen und dann irgendwie schreiben, dass Nick die beiden beobachtet und hat dann aber selber gemerkt, das funktioniert nicht innerhalb der Story.
Ja.
Und hat es dann rausgelassen.
Also ich muss auch sagen, es wirkt besser, wenn man weiß, dass Roxy so diese, man nie genau weiß, wie viel sie mit ihr hat oder wie viel sie mitkriegt. Also wir hören ja auch zum Beispiel, dass sie beobachtet und so, ne? Und ich glaube, das ist auch besser.
Ja.
So, also Nick rastet jetzt richtig aus und wird auch
handgreiflich. Weil er glaubt, dass die interne Ermittlung ihre, oder die Dienstaufsicht seine Akte weitergegeben hat und sein psychologisches Profil weitergegeben hat.
Ja.
An eine Verdächtige, was natürlich schon extrem wäre.
Genau, aber es ist ja sogar noch extremer, weil sozusagen seine Vertrauensperson ja letztendlich die ist.
Ja, wissen wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wobei natürlich auch er schon längst die Gefilde verlassen hat dessen, was man als Polizist tun sollte.
Ne? Klar, allein mit der Verdächtigen, die so aufzusuchen und sich von ihr so um den Finger wickeln zu lassen. Und er gibt es jetzt ja zu, sie weiß alles über mich und eigentlich sagt er so, sie hat mich voll im Griff, das müsste er eigentlich sagen.
Genau.
Also ich müsste jetzt hier sofort raus, ich müsste Abstand gewinnen.
Ja, jetzt fragt ja Gus nochmal, was läuft denn zwischen
das Weite
euch?
Suchen, also sowohl vom Fall als auch von der Frau. Macht er natürlich nicht.
Irgendwas, aber sie können es nicht begründen, was es ist. Oder er kann es nicht ergründen.
Nick fährt los.
Nick liegt jetzt zu Hause auf seiner Couch, hat sich auch schon den, was war's, Jack Daniels eingeschüttet, glaube ich.
Genau.
Und er bekommt Besuch von Beth.
Genau, klopft an der Tür und hat sogar einen Schlüssel. Also kommt ja selber rein, aber Nick hat ja eigentlich keinen Bock auf sie, hat er gesagt zumindest.
Genau. Interessant auch der Bart Simpson Schlüsselanhänger. Ja, ja. Ja, und jetzt will er sie wegdrücken oder beziehungsweise wegschicken.
Und es ist auch interessant erzählt, die Frage ist, sie sagt ja ihm, du schuldest mir mehr als das. Und jetzt geht es um Verpflichtung. Also was hat deren sexuelle Beziehung überhaupt für eine Verpflichtung? Also ne, darüber genau. Schreit Nick ja jetzt rum.
Ja. Genau, und ja, das hat ja schon fast was von der Amour Fou, die beiden da haben.
Mhm. Ja, aber es ist irgendwie komisch, jetzt bei dem Wissen, welche Rolle Beth hat. Also, was ist jetzt von ihr echt und was ist von ihr gespielt? Also jetzt von der Rolle Beth.
Ja, verstehe.
Also,
ja, das ist eine interessante Frage.
Ja. Und sie gibt natürlich jetzt auch wieder mehr Infos raus, muss sie ja auch, ne, damit sie weiter ihre Rolle wahren kann. Und auch wieder hier, wir haben wieder dieses Lamellenlicht.
Genau. Das ja jetzt aber natürlich nur künstliches Licht ist von draußen.
Mhm, genau. Aber wir sehen auch hinten so ein bisschen Stadt-Skyline, ne, also
ja, ja, aber das ist ja auch künstlich.
Ja, genau, ja, ja, ja.
Also ist ja kein Sonnenlicht, nee, stimmt, was jetzt reinscheint, das meine ich.
Das ist blau. Und
dann jetzt sehen wir, das soll, glaube ich, Hellraiser 3 sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, es läuft auf jeden Fall irgendwie so ein Horror im Fernseher.
Auf jeden Fall ist es Hellraiser. Auf jeden Fall ist es irgendwas von Hellraiser.
Okay. Und das Telefon klingelt. Und Nick geht dran. Und ist auch egal, dass er gerade vorher gesoffen hat. Er fährt jetzt zu dem Tatort.
Ja. Vor allen Dingen auch interessant, dass sie ihn da überhaupt zuholen, wenn man ehrlich ist.
Er ist doch schon suspendiert, oder?
Ja, vor allen Dingen ist er ja auch verdächtig, ne?
Ja, aber ich denke mal.
Er wird jetzt, glaube ich, erst suspendiert wegen der Sache.
Stimmt, ja. Aber
jetzt soll er ja, gleich sagt er, ist der Lieutenant.
Okay. Das heißt, er gehört noch dazu. Und es ist auch interessant, dass wir natürlich noch nicht wissen, wer da ermordet wurde, aber jetzt sehen wir es, dass.
Also wir erfahren es in dem Moment, wo es Nick erfährt.
Ja.
Beziehungsweise das war ja schon gerade fast subjektive Perspektive von Nick.
Ja, das stimmt. So, und jetzt hat muss Nick seine Waffe abgeben.
Ja, wobei auch da jetzt noch nicht hundertprozentig klar ist, ob er suspendiert ist oder ob die nur zur Untersuchung abgeben werden soll. Ne?
Mhm. Ja,
Das Erste, was er macht, ist ja daran schnüffeln und gucken, ob da Schmau, ob man erkennt, dass die gerade abgefeuert wurde. So, und jetzt haben wir eine schöne Spiegelung zu der Verhörszene von Catherine.
Genau, wir sind wieder im Verhörraum, aber diesmal sitzt Nick auf dem Verhörplatz.
Genau.
Und Beth kommt rein.
Ja, und auch wieder das dasselbe Verhältnis eigentlich, ne? 5 Männer oder 6 Männer und eine Frau, aber eben diesmal andersrum. Nicht andersrum, aber es ist jetzt ein Mann gegen diese andere Gruppe und nicht eine Frau gegen nur Männer. Mhm.
Und Beth kommt direkt mit einem Alibi und nimmt ihn sozusagen in Schutz. Aber eigentlich, und das wissen wir natürlich jetzt, spielt Beth weiter. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie Nick einen Gefallen tun will, sondern eigentlich tut sie sich ja selber einen Gefallen.
Gibt sich selber, genau. In dem Moment, wo sie ihm das gibt, gibt sie sich selbst das Alibi.
Genau.
Und auch interessant, ne, wenn er jetzt exakt denselben Spruch bringt wie Catherine Tremell. Und es hat für ihn auch
Nick tatsächlich keine Auswirkungen. Hat er ihn umgebracht? Nein.
Und das ist exakt dieselbe Argumentation, ne? Ich greife ihn am Tag an und erschieße ihn dann noch am selben Abend. So dumm bin ich nicht, ne? Ich schreibe ein Buch über einen Mord und führe ihn dann exakt so aus. So dumm bin ich nicht, ne? Es ist ganz exakt dasselbe, was da aufgebaut wird. Nur mit dem Unterschied, sie geht als Siegerin daraus, er überhaupt nicht.
Aber er bedankt sich jetzt ja gleich bei ihr.
Ja, ja, klar. Also er ist jetzt nicht, klar, es hätte noch viel schlimmer laufen können, schon klar. Aber wenn du jetzt überlegst, wie unterschiedlich Catherine Tremell aus ihrem Verhör und er jetzt aus seinem rauskommen, das sind ja Tag und Nacht fast. Also da ist ja noch das Beste, dass sie nicht gleich in U-Haft gesteckt haben für ihn.
Genau, ja.
Ja. Könntest du dir eigentlich vorstellen, jetzt hier Nick als Patrick Swayze, Kevin Costner, Robert De Niro, Bruce Willis, Mel Gibson oder Harrison Ford?
Nee, das fällt mir immer sehr, sehr schwer, sich da andere Leute vorzustellen.
Also ich glaube, Ford wäre bestimmt auch nicht uninteressant gewesen und De Niro hätte es bestimmt auch hingekriegt. Die anderen hätte ich alle schwierig gefunden, glaube ich, auch für diese Rolle.
Ja. Während die beiden ja hier jetzt scheinbar auch offen auf der Straße sich einmal kurz geküsst haben. Nutzen wir doch mal die Gelegenheit, wir sind ja ungefähr in der Mitte, wie das mit Auszeichnungen aussieht.
Aber kurz noch eine Sache vorher, hast du gesehen, ne? Sie küssen sich, sie grinst ihn an, er geht wieder rein, dreht ihr den Rücken zu und in dem Moment fällt ihr Lächeln.
Ja.
Das stimmt. Ja, Preise. Gibt es ein paar? Ich fange mal an mit den MTV Music Awards 93. Da wurde Sharon Stone sowohl beste Schauspielerin als auch Most Desirable Female. Und der Film war nominiert als bester Film, da hat eine Frage der Ehre gewonnen. Michael Douglas war bester Hauptdarsteller nominiert, da hat Denzel Washington für Malcolm X gewonnen. Und Sharon Stone und Michael Douglas waren als bestes Leinwandpaar nominiert, da haben Danny Glover und Mel Gibson für Lethal Weapon 3 gewonnen. Dann die Saturn Awards, also die, Genrefilmpreise sozusagen. Mhm. Da war der Film nominiert als bester Horrorfilm, weil es nämlich keine Kategorie für Thriller gibt.
Okay,
Da hat der Coppola Dracula gewonnen. Regie war Verhoeven nominiert, hat auch Coppola gewonnen für Dracula. Sharon Stone war als beste Hauptdarstellerin nominiert, da hat Virginia Madsen für Candyman's Fluch gewonnen, das Drehbuch war nominiert, hat auch Dracula gewonnen und die Musik war auch nominiert, da hat Twin Peaks der Film gewonnen. Dann bei den Golden Globes war Sharon Stone als beste Hauptdarstellerin Drama nominiert, da hat Emma Thompson für Wiedersehen in Howard's End gewonnen und die Filmmusik war nominiert, da hat aber Aladdin gewonnen, also der Disney-Trickfilm. Und auch ganz interessant, schafft auch nicht jeder Film, 2 Nominierungen für den Oscar und 3 Nominierungen für die Goldene Himbeere in dem Jahr.
Das ist interessant, ja.
Also nominiert waren für den Oscar der Schnitt, da hat Erbarmungslos gewonnen und auch nochmal die Musik, da hat wieder Aladdin gewonnen. Goldene Himbeere war Michael Douglas nominiert als schlechtester Hauptdarsteller, da hat Sylvester Stallone für Stopp oder Meine Mami schießt gewonnen. Jean Trippelhorn war als schlechteste Nebendarstellerin nominiert, da hat Estelle Getty für Stopp oder Meine Mami schießt gewonnen. Und Sharon Stone war als schlechtester Newcomer nominiert, da hat Pauly Shore für Steinzeit Junior gewonnen, was finde ich auch eine sehr seltsame Wahl ist, weil Sharon Stone zu dem Zeitpunkt schon seit über 10 Jahren in Hollywood-Filmen mit dabei war, würde ich sie nicht mehr als Newcomerin bezeichnen.
Also es
scheint eher so, da brauchte man noch eine Kategorie, wo man Sharon Stone nominieren kann, hat das so ein bisschen das Gefühl.
Also ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen als, also so aussagekräftig waren die Goldenen Himbeeren damals scheinbar noch nicht.
Ich finde, die sind heute noch viel weniger.
Ja, gut. Es ist ja auch ein nicht wirklich ernst gemeinter Preis, ne?
Ja. Vielleicht auch noch mal kurz, das sind jetzt keine Preise in dem Sinn, aber kurz zum Box Office, weil der Film ja durchaus sehr kontrovers war. In den USA fast 118 Millionen Dollar eingespielt, Platz 9 der Jahrescharts. Und in Deutschland fast 4,5 Millionen Besucher, Platz 4 der Jahrescharts. Also auf jeden Fall hat ihn die Diskussion nicht geschadet.
Nee, das glaube ich auch immer. Das ist ja,
war
ja
auf jeden Fall kein Flop.
Ja, ja, das glaube ich auch.
Ja, und jetzt sehen wir, dass Michael Douglas oder Nick gerade versucht hat, das Eis mit dem Eispickel zu schlagen. Und sie fragt, ob sie übernehmen soll, was natürlich auch zum Spiel gehört.
Also weil sie ja viel geschickter mit dem Eispickel umgehen kann.
Ja, sie hat ja auch Erfahrung damit.
Ja.
Ich habe ja erzählt, ne, es gab 13 andere Schauspielerinnen, die für sie in Frage kamen. Das sind unter anderem Isabel Adjani, Kim Basinger, Ellen Barkin, Gina Davis, Alison Doody, Melanie Griffith, Marielle Hemingway, Angelica Huston, Kelly Lynch, Kelly McGillis, Demi Moore, Lena Olin, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Rene Russo, Meg Ryan, Greta Sacchi, Emma Thompson oder Deborah Winger gewesen. Und einer der Gründe, warum diese Rolle durch so viele Hände ging, ehe man jemanden gefunden hat, der es gemacht hat, war eben diese Nacktheit. Und viele wollten einfach nicht diese Nacktszenen drehen.
Ja, ja.
Und Michael Douglas wiederum hat in seinem Vertrag drinstehen gehabt, dass er keine frontale Nacktszene drehen muss. Also dass man, wenn überhaupt, dann nur Rücken und Po nackt sieht, aber nicht seine Vorderseite komplett nackt.
Ja, ich sag mal so, ich finde, es ist auch ausreichend. Also,
Ja, wobei das natürlich so ein bisschen verhoben hatte, immer so auch die Vorstellung oder die Idee, einen Hollywood-Mainstream-Film oder Blockbuster zu drehen mit einer sichtbaren Erektion
auf der Leinwand. Ja, ja.
Das hat er hier ja auch nicht bekommen, aber immerhin haben wir einen nicht erigierten Penis ja ganz am Anfang gesehen beim Mordopfer.
Ja, das stimmt. Ja, und man muss das ja auch einordnen, gerade das amerikanische Kino. Das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen so eine Kampfansage. Man will ja provozieren auch irgendwie, ne?
Ja, gerade Verhoeven, der ja eigentlich eher immer für Gewalt und Inszenierung von Gewalt in der Kritik oder in der Diskussion stand, geht hier ja jetzt eine ganz andere Richtung, indem er eben mit Erotik provoziert. Ja, jetzt haben wir diese Fragestellung, ne? Oder diese Frage, die jetzt aufkommt, hat sie ihre eigenen Eltern getötet? was sie natürlich noch viel böser werden lässt. Ja, und das ist natürlich so eine gewisse visuelle Reminiszenz auch an Vertigo, würde ich sagen, dieser Schuss ins Treppenhaus. Ne? Das, glaube ich, kann man so sagen, ohne da zu viel zu interpretieren. Gast mit der Pizza.
Von Pizza Hut, gut zu sehen. Auch wie Catherine beim Vorbeigehen Gus ganz selbstverständlich grüßt. Ne? So, hallo Gus.
Ja, mit dem Vornamen auch noch, genau. Wie kommt es, dass dein Kopf so tief in deiner eigenen Scheiße steckt?
Ja, Gus spricht wirklich immer das aus. Also eigentlich, man muss sagen, Gus ist eigentlich der loyale Freund von Nick, ne?
Mhm. Und gleichzeitig so ein bisschen der der antike griechische Chor.
So,
die Disco, von der wir ja vorhin
richtig, die ja auch so nach Kirche, das ist wahrscheinlich eine Kirche, ne? Sieht sehr stark danach aus.
Und das ist auch keine Erfindung des Drehbuchs oder des Set-Designs, sondern das basiert wohl auf einer echten Disco, die es so 80er, frühe 90er in San Francisco gegeben hat.
Ja. Also ich muss sagen, so rein visuell und auch von dem, was da passiert, so dieses, das ist ja keine Dialogszene mehr, sondern es ist irgendwie einfach nur Party und Elektromusik. Das setzt sich sehr stark ab vom Rest des Films.
Mhm.
Und wir folgen Nick und Catherine aufs Herren-WC. Nee,
ist das nicht Roxy?
Roxy, ja, stimmt.
Ja. Und genau, wobei das ja scheinbar nur Empfehlungen sind. Die Begriffe. Tja, und jetzt sehen wir, dass sie schon die ganze Zeit auf der Herrentoilette war und wir sehen vor allen Dingen jetzt auch die Drohung und sie schließt ihn aus. Und generell, Nick passt ja überhaupt nicht hier rein.
Hm. Nee.
Also weder vom Alter her noch von der Kleidung her, noch von dem, was er da macht? Ne, überhaupt nicht.
Ja, und auch ganz abgefahren, diese komische Lichtwand, die da so durch den Raum fliegt.
Und die Gogo-Tänzerin, die haben wir ja auch gerade gesehen im Hintergrund. Ja, ist auch so ein, es wirkt auch so total entrückt, diese Szene, dieses Set. Ne? So ein, auch so ein Ort, Anything-Goes-Ort, ne? Wo halt sich alle möglichen Leute auf den Toiletten tummeln und die Drogen nehmen.
Ja, genau, und das Interessante natürlich dann auch noch in der Kirche oder alte Kirche oder profanierte Kirche oder vielleicht ist es auch so gebaut, das weiß man ja auch nicht.
Ja. Es scheint ja offenkundig auch tendenziell eher so ein queeres Publikum zu sein.
Ja, ne? Stimmt, ja.
Das haben wir ja, das ist ja auch was Nick überhaupt nicht verkörpert.
Stimmt, ja. Es ist irgendwie so ein, könnte es Anbahnungszentrum oder so nennen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja.
Was aber tatsächlich wohl auch auf Michael Douglas Wunsch hin war, dass es keine Andeutungen gibt, dass Nicks Figur B sein könnte.
Mhm.
Also da scheint es wohl im Drehbuch auch gewisse Andeutungen in die Richtung gegeben zu haben. Ja, und jetzt sehen wir jetzt das, was Catherine vorher mit Roxy gemacht hat für Michael Douglas, für Nick, macht sie jetzt mit Nick für Roxy, ne?
So, wir sind bei Catherines zu Hause, nehme ich an, ne, ja.
Ja, also es dürfte nicht sein zu Hause.
Nee, stimmt, ja. Aber sind wir im Strandhaus oder sind wir im Stadthaus?
Ich würde sagen, wir sind im Stadthaus.
Aber auch.
Es macht mehr Sinn eigentlich, dass sie jetzt nicht noch ganz rausfahren. Ja. War übrigens eine sehr, sehr aufwendig choreografierte Szene hier.
Inwiefern?
Diese Erotik-Szene. Weil eben diese Erotik so choreografiert werden sollte. Ja. Die Bewegungen, die alle machen und alles. Ne? Also das war dann so, dass Sharon Stone dann scherzhaft gesagt hat, sie und Michael Douglas seien quasi die horizontalen Ginger Rogers und Fred Astaire. Mhm. So sehr sei das choreografiert. Und die Szene war auch so eine, die am häufigsten umgeschnitten werden musste für die Altersfreigabe und so.
Okay, ja. So, weil Nick jetzt gerade Catherine mit dem Mund befriedigt. Und jetzt haben wir einen Schnitt. Jetzt liegt Nick auf dem Rücken und wir haben schon wieder das Geländer des Bettes, an dem sich Nick auch festhält.
Genau, wir haben schon die erste Erinnerung an den ersten Mord wieder. Und auch interessant, die tragen wohl die ganze Zeit so irgendwelche Polster direkt über ihren Genitalien. Das sieht man jetzt natürlich nicht beim Drehen, das war wohl eine Sicherheit.
Genau, ja.
Genau, aber das war wohl so eine Sicherheitsvorkehrung, auch wieder wegen HIV. Und jetzt ist das Ganze noch viel extremer eigentlich im Spiegel, ne?
So, jetzt ist Nick wieder oben und versucht sozusagen, ne, die Oberhand zu gewinnen.
Genau. Ja. Er greift sie ja sogar an.
Ja. Und es ist so
aber
auf Messerschneide, ne? Es ist so auf Messerschneide zwischen Lust und im Prinzip
Aggression.
Genau, weil wir auch mit der Musik die ganze Zeit sozusagen erwarten, jetzt passiert es.
Genau, die baut Spannung auf. Ne?
Ja, und jetzt hält sich
Catherine fest. Ja, und kratzt ihn. Ja, und jetzt hat er auch wieder was Animalisches.
Ja. Und sie ist wieder oben. Sie ist sozusagen jetzt über
ihn. Genau.
Also auch
sie hat ihn nämlich
von der Macht verletzt. Genau, ja. Und sie drückt ihn auch runter. Und
sie sagt jetzt nämlich auch, dass Schluss ist.
Genau, ja. Ja, jetzt auch der Griff. Jetzt
denken wir, was kommt jetzt? Aber nee, es ist erstmal nur der Schal.
Mhm.
Womit sie ja auch nochmal ihre Macht über ihn demonstriert und gleichzeitig seine Loyalität einfordert, weil man kann ja richtig sehen, er weiß ja haargenau, was das jetzt anspielen soll. Und sie weiß natürlich auch, dass er weiß, was sie jetzt vorhat. Mhm. Oder was jetzt in seinem Kopf rumort.
Mhm.
Was natürlich die Frage aufwirft, so ein bisschen, hat sie jetzt die ganze Zeit immer unter ihrem Kopfkissen so einen Schal für den Fall, dass sie mal einen Typen mit nach Hause nimmt?
Ich weiß auch gar nicht, ob sie den vorhin anhatte in der Disco oder mit hatte, aber das wissen wir ja nicht. Vielleicht haben die sich ja auch auf dem Bett dann ausgezogen und der Schal verschwand
da. Ja, und wir sehen jetzt, endet es nicht mit dem Mord.
Nee. Richtig, und man spürt richtig diese Erleichterung bei Nick, also dass er noch lebt quasi.
Ja, die auch.
Ja.
Dann da sieht man, wie sie ihn eigentlich komplett im Griff hat
schon. Ja,
er ist schon, im Prinzip nach Alkohol und Drogen ist er jetzt von ihr auch abhängig. Würde ich sogar so weit gehen zu sagen.
Genau.
Tja, das war
jetzt krass, kommt es
das
zu der Weiteste,
was man zeigen
also,
durfte.
Nick steht auf, geht ins Bad und plötzlich erschrickt er, weil Roxy hinter ihm steht.
Und sie ist auch noch voll angezogen.
Und droht ihm.
Genau.
Und
auch schon von Mann zu Mann zeigt natürlich auch seine.
Detective Nick spricht Roxy auch mit Rocky an. Ich muss dich mal was fragen von Mann zu Mann.
Ja. Genau, ja. Das ist natürlich auch sehr fragwürdiges Verhalten, sagen wir es mal so. Gab ja auch einige Proteste tatsächlich im Vorfeld des Films von Frauen und von Frauenrechtsorganisationen und auch von homosexuellen Rechtsorganisationen gegen die Darstellung, insbesondere von Homosexuellen in dem Film oder von lesbischen Frauen in dem Fall. Und die haben sogar tatsächlich schon während der Dreharbeiten versucht, die Dreharbeiten zu boykottieren. das ging dann so weit, dass Verhoeven falsche Drehorte veröffentlicht hat, damit die an den falschen Orten sind und die in Ruhe drehen können. Finde ich jetzt auch ein bisschen extrem, aber gut. Ja, der wacht alleine auf.
Genau, und neben ihm liegt, glaube ich, irgendwie eine Nachricht, ne? Ja, doch. Und
die sieht er jetzt. Genau, von ihr. Ja, aber ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich gewesen, die Nachricht. Die beiden unterhalten sich. Ja, und wir haben dieses vermeintliche Dreiecksbeziehung. Ob die wirklich so existiert, kann man sicherlich auch drüber streiten. Und das ist auch wieder so ein Bild, was, finde ich, komplett aus der Zeit gefallen wirkt. Das hat ja schon fast was von so einer antiken Hohepriesterin, wie sie da in diesem Mantel
ja, auch vor, so, dem, so ein vor dem Feuer liegt. Oder irgendwie sowas.
Genau, ja, ja.
Genau.
Also auch wieder was komplett aus der Zeit gefallen liegt. Und was ihre Figur natürlich auch nochmal mächtiger erscheinen lässt. Auch interessant, das fällt mir jetzt gerade so auf, er trägt jetzt so eine schwarze Jacke, die, glaube ich, keine Lederjacke ist, aber er trägt sowas ähnliches, wie Roxy hatte jetzt in der Szene davor im Badezimmer. Kann natürlich auch nur Zufall sein, aber finde ich ganz interessant, dass er jetzt sowas Ähnliches versucht anzuziehen. So, jetzt gehen beide wieder runter zum Strand.
Was auffällig ist, genau bei diesen Strandgeräuschen, ist auch, dass man... Und ich weiß nicht genau, ob das eine Sounddesign-Entscheidung ist oder ob das ein technisches Problem oder was auch immer ist. Man hört so ein Phasing von diesen Geräuschen am Strand. Also so diesen Soundeffekt, dass wenn sich die Wellen, also die akustischen Wellen überlagern und dann so quasi im Panorama hin und her wandern. Und ich weiß nicht, ob das ein technischer Fehler ist oder ob das ein Soundeffekt ist oder ob das einfach nur an der DVD-Audiospur liegt oder wie auch immer.
Oder an unseren Kopfhörern.
Kann ja oder wie auch immer, ja. Aber das ist etwas, was mir auffällt. Und das kommt hin und wieder mal vor im Film. Also jetzt gerade hier beim, beim Meer und auch, ich meine, beim Regen hört man das auch.
Gut, kann sein. Weiß nicht, ist eine relativ alte DVD-Ausgabe, die wir hier schauen.
Ja, eben.
Kann genau. Schon sein, dass ja. Das
vielleicht einfach ne, beim Umwandeln oder so ein Problem ist.
Genau. Ja, und jetzt sehen wir mal, was Gus in seiner Freizeit tut. Und wir sind quasi schon fast in dem genauen Gegenteil von dem Etablissement, wo wir vorhin waren, ne? Diese Country Bar.
Ja, aber ist das denn auch die Bullenkneipe, wo wir eben auch waren?
Ich glaube nicht, oder? Das wirkt für mich anders.
Ja, oder ist es so ein spezieller Abend?
Das war ja so eine gediegenere Bar, wirklich, mit Tischen zum Sitzen, zum Essen und kein Tanzlokal. Und das hier wirkt für mich schon eher wie so eine Country. Nee, ist eine ganz andere
Theke. Ja, stimmt, oder? Die ist viel offener nach rechts.
Ja, und der Billardtisch war auch nicht da. Und hier wäre ja die Eingangstür jetzt. Nee, das ist eine richtige Country.
Ja, stimmt.
Da siehst du es auch mit dem
Hut. Ja, stimmt, du hast recht. So, und jetzt sieht man aber auch, dass Gus auch so ein bisschen, sag ich mal, unvorsichtig ist, ne? Also er ist ja wirklich dicht und jetzt gehen sie erstmal was essen.
Genau.
Ja. Und der schreit rum.
Jetzt macht er den Vorwurf. Ja, auch schön, Leute alle gucken zu. Ja.
Wie konntest du sie nur ficken? Also ich meine, er schreit.
Was natürlich keine, ja, ich meine, der Vorwurf an sich ist ja nicht unberechtigt in der Situation.
Nee, genau. Ja. Und Gus regt sich auch über die Touristen auf. Also die hängt ja mit der Geschichte zusammen, dass Nick mal aus Versehen Touristen erschossen hat bei einem Einsatz. Mhm. Gus steht auf, holt sich den Tabasco.
Genau, und stellt ihn so heftig hin, dass gleich die Kappe wieder abfliegt, hast du gesehen?
Ja, Er ist nicht nur betrunken, sondern auch sauer.
Ja, jetzt sagt er auch wieder, ne? Sie ist in deinem Gehirn.
Ja. Ja, stimmt. Und Nick, es ist wirklich unangenehm. Also auch mir ist es als Zuschauer unangenehm, wie Gus da rumbrüllt.
Ah, finde ich jetzt gar nicht mal so, weil ich ja auch weiß, dass Nick, was Nick schon alles getan hat in diesem Film.
Ja, aber das ist doch interessant, ne? Nick tut sozusagen das im, so ein bisschen im Verborgenen und Gus ist so der, der dann in der Öffentlichkeit einfach nur spricht, laut und obszön.
Das wäre natürlich auch eine ganz andere Szene, wenn man jetzt das Alter von Gus' Figur mit den ersten Entwürfen beibehalten hätte, ne? Wenn das jetzt der Ältere wäre, der ihn so anbrüllt. Und so ist ja Gus tendenziell eher der Jüngere, würde ich sagen.
Ja, und auch ein bisschen der, ja, ich weiß nicht, er hat irgendwie, ich glaube, er ist so ein bisschen auch resignierter, ne? Und er spricht schon von der Pension, ne? Also,
ja, ja.
Okay, das ist vielleicht auch noch so ein Relikt aus so einer alten Zeit.
Wobei das ja auch immer ein gerne Thema ist bei solchen Polizeifilmen oder sowas. So die
genau.
Die Pension und so.
Ich verstehe schon.
Tja, und jetzt sehen wir, dass er von jemandem in Catherines schwarzen Sportwagen verfolgt wird.
Genau. Und wir sehen es nicht, ne? Also.
Genau, wir wissen nicht, wer es ist von beiden.
Und das Licht ist aus vom Sportwagen. Und jetzt geht es an. Und also das ist wirklich, also
sie wollte ihn einmal umfahren.
Die und oder jetzt, der Fahrerin, das
jetzt
ist
jetzt versucht sie ja nochmal zurück.
Genau.
Und jetzt holt sie nochmal aus, also keine halben Sachen. Und Nick steckt diesen ersten Aufprall ganz schön gut weg, muss man ja sagen. Man bedenkt, dass er einmal komplett sich umgelegt hat über das Auto.
Ja.
Also. Ja, Glück, dass er sich nicht die Hüfte gebrochen hat dabei.
Das stimmt. Und jetzt auch diese Verfolgungsjagd. Das ist ja schon also sehr gewagt. Also Nick kennt sich scheinbar sehr gut aus in den Seitengassen.
Ja.
Und fährt jetzt sogar da so eine Treppe oder irgendwas
so. Die Blumenkübel um. Ja, an die Treppe. Nochmal schnell das Schild mitgenommen. Also ist schon eine interessante Verfolgungsjagd. Also der Film hat eigentlich mehr Action, als man so im ersten Moment immer denkt.
Das stimmt, das stimmt. Und das sollte man auch mal nochmal lobend erwähnen. Also, dass er da sehr vielseitig ist.
Ja. Ne, man denkt ja immer, das ist übrigens eine echte Baustelle.
Okay, ja. Also nicht so eine Filmbaustelle. Also
nee, das war eine echte Baustelle. Da steht auch heute irgendein Center, ich weiß nicht mehr, Nosco Center oder irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall, ja, man denkt ja bei diesem Film eigentlich immer, ja, das ist der Film mit Sharon Stone und Michael Douglas und dem Eispickel. Aber wie gesagt, der ist ja nicht nur Erotik, sondern der hat ja eben auch solche Action-Szenen mit mehreren Verfolgungsjagden.
Ja, und auch
mit also zumindest
auch, heftig, ne? Also
ja,
war ja jetzt nicht
schwere ohne. Unfällen. Mit zumindest einem Onscreen-Mord, der ziemlich heftig ist. Ganz am Anfang, ne?
Genau, ja.
Deswegen findet die Szene übrigens auch nachts statt, ne? Weil man natürlich nur nachts drehen konnte bei der Baustelle.
Stimmt. Und jetzt sehen wir, es war Roxy, die den Wagen gefahren hat.
Jetzt bergen sie das Ganze. Bergen die Leiche.
Ja, und das ist jetzt auch, wie sie gleich mit dem Seilzug da hochgefahren wird, ne, die Leiche. Aber auch interessant, dass Nick seine Aussage direkt vor Ort auf so einem Blatt Papier machen muss, ne? Oder macht.
Ja, gut, wahrscheinlich. Ja gut, er kennt ja die Vorgaben, ne? Wahrscheinlich denkt er sich, da kommt er drum herum, dass er schon wieder aufs Präsidium muss.
Ja, stimmt, genau, ja. Wahrscheinlich hat er auch den Vordruck selber schon dabei, also.
Das ist sogar nicht unmöglich, dass das in seinem Auto liegt irgendwo. Der Lieutenant wird immer wütender auf ihn. Mhm.
Haut dagegen diese Lampe, diese Baustellenlampe. Mhm.
Ja, das Band ist zerrissen, ne?
Mhm.
Ja, Nick ist im Prinzip gebrochen mit der Polizei schon, ne? Der Einzige, den es ja gibt, ist Gus noch, der zu ihm hält, jetzt endgültig.
Richtig, während die Leiche dann
auch
hochfährt.
Der ist ja nicht mehr, und auch der ist ja nicht mehr allzu lange dabei.
So, Nick muss jetzt vor drei Psychologen sozusagen ein Gespräch führen.
Genau. Also im Prinzip nochmal eine ganz andere Form des Kreuzverhörs.
Mhm. Jetzt komisch, hast du gesehen, wie die Uhr gespiegelt hat von dem Psychologen?
Nee, müssen wir gleich nochmal gucken, wenn er da...
Also der in der Mitte. Also ganz komisches
Zimmer. Die Armbanduhr meinst du,
ja,
ne?
Ja, ja, ja. Hat man eben nur, als er sich so vorgebeugt hat, gesehen. Und jetzt versucht Nick sich irgendwie, der geht in so eine Schutzhaltung und veralbert dieses ganze psychologische Zeug, indem er sozusagen alles aus seiner Kindheit
So die klassischen, so diese klassischen Freud-Dinger quasi.
Also er nimmt das alles nicht ernst.
Rattert.
Und er fühlt sich natürlich auch persönlich angegriffen und irgendwo auch ertappt, ne? Weil er mit ihm ist ja was. Hm. Ja. Und man muss ja wirklich sagen, man ist nach wie vor noch der Überzeugung, ja, Beth will ihm wirklich helfen.
Ja.
Und es ist glaubwürdig, ne?
Weil
Catherine, die ist
die Frage, ist
die Manipulatorin, ne?
Ja. Ja, gut, das.
Es stimmt ja auch,
ja. Ja, das ist sie ja wirklich. Die Frage ist natürlich, glaubt Beth vielleicht auch, dass sie ihm hilft? Das ist ja auch nochmal so eine Frage, ne?
Ja, das ist richtig, ja, ja, ja.
Jetzt haben wir wieder eine schöne Fahrt entlang dem, ich weiß gar nicht, ob das der Pacific Coast Highway sein soll.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber hier rast er auch jetzt ziemlich schnell, ne? In dieser Zufahrt zu ihrem Haus.
Ja gut, da kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren.
Das könnte irgendwer entgegenkommen, Postbote oder Millerpur.
Ja. Aber wer kriegt Post ins Sommerhaus, ins Strandhaus? Ach so, ja, das gut. Geht ja alles ins Haupthaus.
Ja, Nick ist wieder zurück im Strandhaus.
Im Strandhaus.
Genau, von Catherine und wir sehen wieder das Licht spiegeln. Es ist eher Abendsonne und jetzt sitzt wieder Catherine mit Blick aufs Meer, aber im Haus und auch so
im Schaukelstuhl.
Ja.
Wie so eine alte, gebrochene Frau im Prinzip. Und sie sieht ja jetzt auch komplett gebrochen aus.
Ja, und entweder und ist sie richtig gut da drin, ne, die Gebrochene zu spielen, oder sie ist wirklich gebrochen und es ist so, man weiß es nicht.
Ja, sie zeigt überhaupt das erste Mal, Entschuldigung, sie zeigt überhaupt das erste Mal richtige Emotionen.
Genau, ja.
Und sie zeigt sich auch zum ersten Mal verletzlich.
Ja, aber ist das noch glaubwürdig, ne? Das ist so diese große Frage.
Ja, ja, klar, aber es ist halt das erste Mal, dass wir so eine Facette von ihr überhaupt sehen, ob jetzt echt oder gespielt.
Genau, richtig. Also es wird, sie versucht jetzt menschlich zu sein oder sie ist irgendwie menschlich.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, aus wessen Mist kam die Idee, ihn umzubringen und zu überfahren?
Und jetzt hat Nick sozusagen die Chance, oder er erkennt das als Chance, jetzt die Oberhand zu gewinnen. Also so jetzt als sozusagen die Stütze für Catherine zu sein.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es bei Nick noch jetzt um dieses Thema geht oder ob er ihr nicht schon jetzt vertraut in dem Moment.
Ja, ja.
Ich glaube eher, er vertraut ihr. Weil Roxy war ja ohnehin für ihn ein
Hindernis, ne?
Ein Hindernis, dem er misstraut hat und jetzt ist sie weg. Und jetzt sieht er ja auch, dass Catherine ja scheinbar auch irgendwie emotional sein kann. Und nicht nur zynisch, spielerisch oder erotisch.
Sie hat kein Glück mit Frauen, offenbart sie jetzt gerade Nick. Und jetzt kriegen wir so, also jetzt merkt man auch, dass Nick da irgendwie eine Ahnung kriegt.
Auch schön dieses grüne, orangene Licht.
Ja, richtig, ja.
Genau, ja, jetzt wird ja so ein bisschen angedeutet, die Hintergrundgeschichte mit ihr und Beth.
Genau, die sie im Moment jetzt noch Lisa nennt. Lisa?
Ja, und jetzt sehen wir erstmal Roxy oder Roxanne, wie wir ja jetzt erfahren. Ist ja ihr eigentlicher Name. Und jetzt erfahren wir natürlich durchaus ja, jetzt erfahren wir natürlich nochmal diese Sache.
Und auch da wieder sehr offen diese gewaltsamen Bilder zu zeigen. Also
ja.
Ermordete Kinder.
Ja. Ist aber gut, es sind natürlich nur Fotografien im Film. Ja. Ne? Ist nochmal eine andere, ist natürlich nochmal eine andere Abstraktionsebene.
Genau.
Ja, so, auch interessant, ne? Wenn Nick sagt, ich kapiere nicht, was das alles bedeutet, ist ja auch nochmal so ein Ding, womit wir als Zuschauer zu diesem Zeitpunkt auch uns arrangieren müssen, ne? Auch als Zuschauer, zumindest wenn man den Film zum ersten Mal sieht, weiß man ja auch noch gar nicht, worauf das alles hinauslaufen wird. Ist natürlich jetzt sowieso die Frage, was genau macht er hier eigentlich die ganze Zeit? Weil er scheint ja schon irgendwie suspendiert zu sein. Nee, er ist ja suspendiert. Mhm. Was genau macht er eigentlich hier die ganze Zeit?
Ich glaube, das ist jetzt nur Gas Wohlwollen, dass er da mitkommen darf, ne?
Ja, aber ist halt die Frage, ne? Eigentlich müsste das ja hoch illegal alles sein, was er da macht.
So, wir sehen das allererste Mal sein Notizbuch, oder? Das hat vorher gar keine Rolle gespielt, ne?
Nee. Genau, wir sehen, es gibt keine Lisa Obermann.
Jetzt ist Nick an der Uni und
Catherine Trammell, Klasse von 83. Auch schön, ne? Sind Sie sicher, dass da kein Fehler vorliegen kann? Nur wenn Sie einen machen, Detective.
Ja.
Also schon, das passt ja eigentlich überhaupt auch nicht zu seinem Auftreten von früher, ne?
Ja.
Sondern früher hat er ja so eine Antwort nie gelten lassen.
Ja.
Auch schön, wie Hazel ihn anspricht jetzt, ne? Auch als Revolverheld.
Und hier ist auch natürlich auch dieses Schreiben über außergewöhnliche Menschen. Das ist ja wie so eine Ausrede, ne? die sie da immer bringen kann.
Genau.
Es ist ja Job. Ja. Es ist mein Job.
Was wollte ich sagen? Hast du eigentlich mal die Fortsetzung gesehen? Nur mal so als Frage.
Ich glaube nicht.
Also ich habe sie einmal gesehen, sie ist nicht gut.
Okay.
Das kann ich sagen. Die ist auch mit 14 Jahren später viel zu spät und Sharon Stone ist auch die einzige aus dem Cast, die überhaupt wiedergekommen ist. Alle anderen sind neu.
Okay. So, jetzt weiß Nick, nach wem er sich erkundigen muss.
Genau. Dieser Hoberman.
Und sie machen jetzt eine Abfrage wieder am Computer.
Genau, wer ist Lisa Hoberman? Und sie ist Elizabeth Garner. Tja.
Ja. Auch interessant, haben die Computer wirklich so funktioniert eigentlich damals?
Ich gehe nicht davon aus, dass da eingescannte Personalausweise oder Führerscheine so aufgeblinkt haben, wenn man die eigentliche Benutzeroberfläche nur ein grüner Bildschirm ist,
ja,
ein schwarz-grüner Bildschirm. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ging frühestens erst, als man so klassische Desktop-
ja, wahrscheinlich, ja, hatte, ne? Jetzt haben wir im Hintergrund wieder diese Party, ne?
Mhm. Ja, ist ganz schön feierwütig, die Leute bei ihr.
Ja, also zumindest gegenüber. Im Wohnzimmer.
Übrigens, die Adresse, die wir gerade auf dem Führerschein gesehen haben, 11431 Euclid Avenue, ist eine echte Adresse in Ohio, in Cleveland, wo der Drehbuchautor Joe Esterhaas früher auch mal gelebt hat.
Ah. Bess versucht sie immer noch rauszureden. Ja.
Ja. Jetzt erzählt sie, jetzt wissen wir auch, es lief einiges zwischen ihr und Catherine. Und es sei aber das einzige Mal gewesen, was sie was mit einer Frau hatte. Das ist auch wieder interessant, ne? Wer manipuliert hier jetzt eigentlich wen, ne? Du bist ein guter Cop.
Mhm.
Ist es jetzt, manipuliert sie ihn da oder meint sie das ernst? Also ein paar Fragen in diesem Film sind ja auch dann letzten Endes unbeantwortet.
Mhm. Ja, ja, gerade wenn wir jetzt auch schon mal ans Ende denken, was ich aber auch irgendwie so ein bisschen komisch finde, aber da kommen wir ja dann gleich noch zu.
Ja, das ist eben, jetzt fragt sie auch nach, ne, welche Motive soll sie denn gehabt haben für diese Situation und für diese Morde? Und sie hat keine eigentlich, ne?
Wenn man es
jetzt mal rein objektiv betrachtet. Gab übrigens auch eine Diskussion im Drehbuch darüber, ob Catherine Tremell Männer und Frauen töten sollte oder nur Männer.
Mhm.
Und Paul Verhoeven hat sich dann dafür ausgesprochen, dass sie nur Männer tötet in dem Film.
Mhm.
Und das ist ja auch der Fall, ne? Alle potenziellen Morde durch sie sind Männer, ne? Und die einzige Frau, die stirbt in diesem Film, stirbt ja durch einen Unfall tatsächlich mit Roxy. Jetzt habe ich es hier auch gerade noch mal stehen. 14 Mal musste der Film neu geschnitten werden, bis er das R-Rating hatte in den USA.
Oh, meine Güte.
Also 14 Fassungen hat er eingereicht.
Unglaublich, dass sie so eine Geduld haben. Und dass Nick jetzt auch hier einfach noch so ins Archiv da gehen kann von dieser von der Campus-Polizei.
Ja gut, die wissen ja nicht, dass er dass er suspendiert ist, und wenn er seine Marke vielleicht oder irgendeinen Ausweis neben der Marke oder so nicht abgegeben hat, dann kann das schon sein. Schön auch jetzt hier dieser Spaziergang am Pier.
Ja, eigentlich ein zu schöner Ort, um sich anzuschreien.
Aber auch interessant, dass es so weit, dass sie jetzt so weit außerhalb der Stadt sind, ja, scheinbar.
Mhm. Also man merkt auch, dass jetzt so, also eigentlich beide Ermittler mit ihren Fähigkeiten irgendwie am Ende sind, weil es einfach so verworren ist. Genau. Was ist denn, wem kann man denn jetzt noch trauen, wem kann man glauben? Und dann ist Nick da auch noch emotional da eingebunden.
Ja. Ja, vor allen Dingen, dass Nick eben eine Affäre mit der Hauptverdächtigen hat, ist natürlich ein Problem.
Ja.
Auch schön, ich war nicht lang genug weg, um fehlen zu können. Ja, was, wir haben ja auch schon mal über Beleuchtung gesprochen und können und über Kamera. Mhm. Da gibt es einige Einflüsse, die Verhoeven für diesen Film nennt. Nämlich 8,5 von Fellini und La Dolce Vita, Im Zeichen des Bösen von Orson Welles und dann natürlich auch Hitchcock.
Mhm. Ja, okay, das haben wir eben auch schon gesehen.
Ja. Das ist, also Vertigo ist natürlich der größte Einfluss, würde ich behaupten. Nicht nur für die Kameraarbeit, sondern natürlich auch für Setting und für Einstellungen, ja sogar für den Look von Figuren hatten wir das ja schon. Also.
Und auch hier diese Einstellung, wie die beiden da so im Fenster sozusagen liegen, das hat ja was Kunstvolles, ne? Also ja, fast so ikonografisches, so.
Meinst du Accidental Renaissance oder sowas?
Ja, ja, wenn man das so, wenn das so ist, ja.
Ja, auch natürlich auch mal kurz angesprochen, so zum Thema Logik. Alle, also es macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, dass Nick ermittelt, weil alles, was er ermittelt, würde sowieso nicht verwendet werden können vor Gericht.
Stimmt, ja. Aber da merkt man auch so, dass das jetzt so sein innerer Instinkt als Cop einfach ist, dass er dem nachgehen muss.
Das ist sein eigener Kampf,
ja. Ja, klar. Auch das jetzt, ne? Er geht ja jetzt eigenmächtig hier fährt an diese Klinik.
Genau. Die wahrscheinlich ja auch außerhalb seines normalen Zuständigkeitsbereichs läge, wenn er noch Polizist wäre, im aktiven Dienst gerade.
Ja.
So, jetzt erfahren wir, dass Beth auch einen Mann hatte,
ja,
der erschossen wurde. Mhm. Und jetzt haben wir wieder mehr Verdachtsmomente. Jetzt sprechen immer mehr Verdachtsmomente gegen Beth, nicht gegen Catherine. Jetzt haben wir nochmal das Gespräch mit dem County Sheriff. Mhm.
Der scheinbar gerade irgendwie von einer Fahrt irgendwo draußen im Matsch wiederkommt und sein Auto sauber machen muss.
Mhm. Ja, jetzt erfahren wir, dass der Sheriff schon einmal solche Fragen beantwortet hat gegenüber einem anderen Mann.
Nielsen war es, ja.
Ja, auch interessant, ne? Auf die Frau fiel von Anfang an kein Verdacht, also auf Beth. Und jetzt erfahren wir, nicht der Mann hatte eine Affäre, sondern sie hatte eine Affäre mit einer anderen Frau scheinbar. Was Beth immer suspekter erscheinen lässt natürlich.
Mhm. Mhm. Nick ist zurück bei Catherine.
Wie selbstverständlich er auch inzwischen zu ihr geht.
Ja. Und sie sieht auch schon, das Cover gibt schon Entwürfe.
Ja.
Und sie druckt ihr Skript aus.
Genau.
Auf einem
Nadeldrucker. Das ist ja sehr schön, dieses Foreshadowing. Denn das ist ja jetzt gleich der Tod von Gus, den er hier liest.
Mhm.
Was natürlich endgültig scheinbar ja auch wieder den Hinweis in Richtung Catherine lenkt. Ne?
Mhm.
Ich meine, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht in dem Moment, wo sie das ausdruckt, wo wir das lesen, aber das erfährt man natürlich später dann. Oder beim erneuten Sichtung weiß man ja, dass das genau das ist, was nachher passieren wird mit Gus. So, und jetzt sagt sie ihm auch klar, du hast deinen Zweck erfüllt, du kannst gehen. Brauch dich nicht mehr. Ich habe mein Buch fertig. Ja, und alles, was er jetzt noch kriegt, ist eine signierte Ausgabe.
Ja, der wird natürlich sauer, weil er sie verliert.
Ja. Dieses Haus ist übrigens in Carmel. Dieses Strandhaus. Also es ist doch relativ weit außerhalb von San Francisco. Und man fragt sich immer stärker, was eigentlich diese Beziehung ist zwischen ihr und Hazel. Ne? Das wird ja auch nie wirklich, das führt ja auch zu keinem wirklichen Ende. Und was mir jetzt so beim Schauen auffällt, Hazel wirkt irgendwie immer eleganter und aufgeputzter mit jedem Treffen.
Ja.
Fällt dir das auch auf?
Ja, so.
Anfang wirkt sie ja eher so wie so ein altes Mütterchen. Dann ist sie schon so ein bisschen zurechtgemacht und jetzt hat sie den großen Schmuck und die aufgeplusterte Frisur. Was ja auch dann wieder in die Richtung deutet, dass dass Catherine vielleicht eben Hazel quasi auch jetzt anfängt schon zu bearbeiten, so wie sie alle anderen Leute letzten
Endes. Ja, sie braucht im Prinzip eigentlich immer nur ihre, sozusagen ihre Opfer, also Catherines Opfer sind im Prinzip einfach nur ihre Romanfiguren.
Genau. So, jetzt erfahren wir noch ein bisschen mehr über Beth und scheinbar den wichtigsten Hinweis.
Ja.
Und das ist auch eine sehr schöne Lichtstimmung hier. Ja, und Gus geht jetzt gleich zu einer Reise, von der er nicht mehr zurückkommen wird, ne?
Ja, genau, aber er ahnt auch noch nichts. Also, oder er kommt jetzt erst später drauf. Er lässt ja jetzt Gus erstmal allein ins Verderben sozusagen laufen.
Ja.
Man denkt schon erst so, er wird vom Auto überfahren.
Ja, das sieht wirklich so aus fast. Auch schön wieder diese Brauntöne. Das greift, finde ich, farblich sehr viel auf von der Anfangsszene und vom Vorspann. Ne, diese Brauntöne, diese Dreieckfiguren oder diese eckigen Formen.
Ja, okay, stimmt.
Braun-Orange-Töne. Ne?
So, jetzt ist schon irgendwas Komisches. Der Aufzug hält, aber keiner scheint da zu sein, der gedrückt zu haben.
Ja.
Und Gus fährt weiter nach oben. Jetzt ist er im dritten Stock und auch dort geht die Tür wieder auf, ohne dass jemand davor steht.
Also scheinbar auf so einer Art Sabbatbetrieb.
Ja, irgendwie, genau, ja, richtig. Und jetzt haben wir das ja schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und jetzt merken wir auch, dass Nick merkt, dass was nicht stimmt.
Jetzt geht's ihm auf, was er eigentlich gelesen hat vorhin. Jetzt setzt er die Puzzleteile zusammen in seinem Kopf.
Er sieht, dass Gus schon im vierten ist und natürlich sieht er, das kann nur über die Treppe gehen.
Und selbst das bringt ihm nichts. Ja, und mit dem Eispickel ermordet.
Ja. Und auch das sehen wir eigentlich relativ offen, ne?
Ja, sehr viel Blut auf jeden Fall.
Ja, und es ist aber zu spät, denn Gus liegt schon im Fahrstuhl.
Genauso wie es beschrieben wird im Roman. Ne? Die Beine hängen noch aus dem Schacht raus. Oder die Beine hängen aus der Fahrstuhlkabine raus in den Flur. Ja, und jede Hilfe kommt zu spät.
Ja. Und er hatte Blut am Finger. Und nimmt sich die Waffe. Und jetzt ist es Beth, die da steht. Und tut natürlich auf unschuldig. Und wir haben wieder hinten diese Gitterbeleuchtung.
Ja, und das ist natürlich alles exakt so arrangiert, dass er sie erschießen muss.
Ja, sie greift halt in ihre Tasche. Aber die aber was ich halt nicht genau weiß, ist, will sie, dass er sie erschießt, oder?
Ich glaube, nein, nicht sie, obwohl, vielleicht will sie es sogar auch, dass sie, das ist vielleicht ihre einzige Art, Catherine zu entkommen.
Na, ja, vielleicht. Jetzt guckt er, was hat sie in der Tasche gehabt, und es ist Bart Simpson.
Sein Schlüsselbund. Ja.
Jetzt weiß Nick auch nicht mehr, was er wirklich glauben soll, ne?
Das wusste er ja eigentlich schon vorher nicht mehr so wirklich, aber jetzt wird es natürlich noch mal schlimmer. Und wir haben ja gleich noch die Entdeckung mit der Perücke. Mhm. Ja, Nick ist jetzt derjenige, der gebrochen ist.
Ja.
Und es ist natürlich eigentlich schon überraschend, dass er so da sitzt, anstatt schon längst abgeführt zu werden.
Ja, richtig. Wenn man
bedenkt, dass es jetzt ja schon das zweite Mal ist, dass er jemanden, der unbewaffnet war, erschossen hat. Mhm.
Und auch komisch, gerade haben wir immer noch mal kurz die Trage da durch ins Bild fahren sehen. Mhm. Das war ein bisschen seltsam. Aber das war wahrscheinlich die zweite für Gus. Und jetzt wird der Eispickel gefunden.
Ja.
Und in einen Frischhaltebeutel gepackt.
Nee, ich glaube, das ist ein. Soll das nicht der Mantel sein, den sie anhatte während des.
Ja, Mannes? Ja, klar, aber ich meinte die Tüte, ja. Da wo der Pickel.
Ach so, ja, okay, alles klar, ja. In einen.
Ja, und okay, immer noch ist hinten irgendwie Betrieb.
Das ist ein Aerobic-Studio.
Stimmt. Ja. Ach ja.
Deswegen
ja,
waren
ja,
da die ganze Zeit die Leute.
Aber haben die doch getanzt, ne?
Ja, vielleicht dann ist ja Aerobic auch
ja, ein Stück irgendwie. Weit, ne?
So, auch schön natürlich dieser fast schon Schrein in dieser Schublade mit allen Sachen über Catherine.
Ja. Aber es sind zum Glück keine Bilder rausgekritzelt oder so, ne? So wie man das ja auch aus manchen Filmen kennt.
Keine ja, Augen ja, genau, ausgekratzt ja. Oder so. Ja, das würde ja in dem Fall auch nicht so wirklich passen.
Und jetzt das Foto, hier
sehen wir es,
wo die beiden.
Die Augen im Dunkeln, aber man hat das Gefühl, der Blick geht in Richtung Catherine von
ihm. Presse fragt.
Aber ja, in der Tat, die Arbeit des Polizeireviers wird immer fragwürdiger, wenn man bedenkt, dass Nick noch immer nicht offiziell wieder im Dienst ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, und die interne Ermittlung, die Dienstaufsicht, die muss ja jetzt eigentlich schon gegen Beth ermitteln, ne?
Mhm.
Weil sie ist ja Verdächtige jetzt auch in einem Mordfall.
Jetzt können die anderen Ermittler bestätigen, dass Beth wirklich gelogen hat, weil ihr Anrufbeantworterband nie benutzt wurde in der Wohnung. Und sie ja eben noch meinte, sie hätte einen Anruf gehabt.
Ja. Aber wir wissen natürlich, dass wahrscheinlich Catherine ihn gelöscht hat.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen zynisch, oder? Dass die interne Ermittlung, der interne Ermittlungsbeamte jetzt Nick beglückwünscht. Ja. Weil er recht gehabt hat. Aber ich meine, er kann sich überhaupt nichts davon kaufen. Also.
Ja gut, wahrscheinlich würde er sich die Rückkehr in den Dienst davon kaufen können, ne?
Das stimmt. Aber ich meine, es ging ihm ja nicht darum, auch hier wieder dieser Shot, ne? Gerade mit dem Treppenhaus. Ja,
das erinnert wieder auch sehr stark. Gerade, wenn man bedenkt, dass wir jetzt ja Richtung Finale gehen.
Ja, genau. Ja. Ja. Fehlt eigentlich nur noch der, aber gut, es geht ja nicht um Höhenangst.
Ja.
Ja.
Auch sehr interessante Farbgebung, ne?
Dieses vorne grünliche,
die Eingangstür,
ne?
So rot, ja. Und dann die Küche so grün, ja.
Und Catherine wartet bei ihm. Aber wie kommt sie da rein?
Tja, vielleicht hat sie den Schlüssel nachmachen lassen?
Ja. Aber gut, sie ist sowieso eine Frau, die ja alles im Griff hat, ne?
Ja, ja. Ja, also ich sag mal so, ich würde sie auch, oder sie hat das Schloss geknackt, das Game. Sie war ja schon mal drin, ne?
Ja.
Sie war ja vorhin schon einmal. Also würde ich mal behaupten, dass sie den Schlüssel schon hat. Aber auch das ist so ein Ding, ne? Sie taucht scheinbar in der fremden Wohnung auf, ohne dass überhaupt hinterfragt wird von ihm, ja.
Mhm,
So, jetzt, wir sind ja jetzt kurz vorm Ende mit, was haben wir noch? Also 7 Minuten Laufzeit ungefähr. Frage an dich. Wer war es denn jetzt nur?
Ach so. Ja, also ich glaube, es war Beth. Und okay. Das Ende dann mit Catherine ist einfach ja, schlecht. Also,
okay.
Ja, ich muss ganz klar sagen, also wenn wir sozusagen jetzt schon in dieser, sagen wir zum Ende hin in dieser Feedback-Geschichte drin sind, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von dem Film. Ich finde ihn nicht so gut. Ich kann zwar einige Sachen verstehen, die ich auch gut finde. Also zum Beispiel finde ich die Rolle von der Catherine, also Catherine Tramell spielt sehr überzeugend so diese, die alle um den Finger wickelt. Aber ich muss sagen, ich finde den, ich empfinde an dem Film nicht so das Großartige. Ich empfinde nichts Großartiges.
Mhm. Jetzt haben wir ja gerade nochmal den ersten Mord quasi gespiegelt, aber ohne Eispickel.
Ja. Und ja, also ich finde ihn auch nicht, also ich finde ihn als Film auch nicht so filmisch unterhaltsam. Ich empfinde auch irgendwie nicht so die Spannung. Also vielleicht liegt das auch daran, dass er irgendwie so beides hat. Er ist irgendwie vielleicht so ein Mischfilm aus Actionfilm und Erotikfilm, so, ne? Also da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass wir öfters diese Verfolgungs- und rasante Fahrtszenen haben. Und jetzt auch gerade das hier mit diesem Ende, dass wir dann gleich
nochmal diese Fake-Up-Ende ja auch noch haben.
Also Catherine greift nach unten. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen konstruiert. Und für mich ist das auch kein spannendes oder befriedigendes Ende. Das ist so.
Ja, also befriedigend Ende auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, das ist gewollt.
Ja, aber auch nicht, aber auch diese Spannung ist für mich nicht befriedigend. Weißt du, es gibt ja, also das Wichtigste an einem Film ist ja das Ende auch. Weil das entscheidet, ob du den Film auch gut findest oder nicht gut. Und für mich ist es so ein gescheiterter Versuch, ein tolles Ende zu machen.
Mhm. Was hätte dir besser gefallen?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist jetzt einfach so diesen, ja, wir schwenken jetzt runter, sehen da den Eispickel am Boden. Das ist so, ach, weiß ich nicht. Soll es jetzt doch gewesen sein? Also bei mir erzeugt da nichts. Also bei mir kommt da nicht so dieses, wow, oh nein, war sie das? Also, ja, es ist.
Also, ich würde sagen, sie war's. Und zwar alle Morde.
Ja. Yeah.
Weil es gibt für mich überhaupt keinen Sinn, dass Beth es so war. Dafür ist sie über weite Strecken des Films zu geerdet. Aber ich, also was mich an dem Film eben reizt, ist dieses ganze Hin und Her in der Handlung und dieses Unklare und dieses Wechseln der Verdächtigen und wie du siehst, wie Nick immer weiter in Catherines Fänge gerät und sich auch irgendwann nicht mehr daraus befreien kann.
Ja, also das würde.
Was ihm ja beinahe zum Verhängnis wird.
Ja, also das würde ich auch sagen, also das gefällt mir, das ist überzeugend. Es ist überzeugend, wie die Catherine sozusagen alle manipuliert und umwirbt und ihre Rolle finde ich auch irgendwo spannend. Aber so eine Spannung erzeugt der Film einfach bei mir nicht. Das schafft er nicht. Und auch
ja, und was ich auch sehr schön finde, ist diese Stimmung, die der Film hat, ne? Dieses Zeitlose oder dieses Ungleichzeitige oder dieses Gleiche von Ungleichzeitigem. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, doch, genau.
Was ich auch erwähnt habe.
Wir haben ja dieses, diese alten, also Eispickel nutzen, ne? Das haben wir ja gleich mal erwähnt.
Diese dieses aus der Zeit gefallene und dieses auch außerhalb der Zeit liegende teilweise, was sich im vor allem im, wie heißt es, im Strandhaus abspielt.
Ja.
Also das, ich finde, der Film hat auf jeden Fall was. Und wie gesagt, das ist mein Lieblingsfilm von Verhoeven.
Mhm.
Ja. Also gefällt mir zum Beispiel besser als Robocop oder Total Recall.
Ja. Okay, ja.
Und ja, deswegen wollte ich ihn besprechen.
Ja, super. Danke dir, Markus. Ich gebe noch mal ganz kurz den Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unseren Podcast mit einem kleinen Beitrag unterstützen könnt. Der Link steht in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Vielen Dank euch.
Dann würde ich sagen, das war I Went to Films.
Ja.
Mit Basic Instinct. Wir haben die DVD geguckt. Und ich wünsche dann allen, die uns hören, einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.